Jetzt ist, glaube ich, alles arrangiert, Mikros laufen. Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute wieder aus dem Bundestag, diesmal aber nicht mit einem Abgeordneten, sondern mit jemandem, der aber auch mit der Politik, glaube ich, ab und zu tun hat. Ich freue mich, dass das endlich klappt. Das war ein langes Hin und Her. Genau, aber genug der Worte von mir. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, hi Christina, danke für die nette Anmoderation und die Einladung. Freut mich auch, dass wir es jetzt nach einem knappen Dreivierteljahr mal hinbekommen haben. Ich bin Marcel Bonert, bin 43 Jahre alt, bin Offizier in der Bundeswehr und unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, was sowas wie die Gewerkschaft der Truppe ist, oder dann ist man eine Spitzenorganisation, die sich für die Interessen der Soldaten einsetzt. Und treibe noch einige andere Dinge, über die wir heute ja sicherlich sprechen werden.
Dann fangen wir doch mal ganz früh an. Wie bist du denn zur Schule gegangen und wolltest du schon immer direkt zur Bundeswehr?
Ja, ich bin 1979 geboren, und zwar in Schwerin, was in Mecklenburg-Vorpommern liegt, relativ weit im Norden unseres Landes, und bin dort auf ein Gymnasium gegangen und hatte tatsächlich schon relativ früh den Entschluss gefällt, Soldat zu werden. Das war noch nicht ganz klar, ob das in die Offizierlaufbahn geht oder in die Unteroffizierlaufbahn oder einfach nur so mal zur Bundeswehr. Aber es war ein Berufswunsch, der mich schon länger begleitet hat. Ich wurde ja schon öfter gefragt, warum ich eigentlich zur Bundeswehr gegangen bin. Und eines der prägenden Ereignisse, an die ich mich erinnern kann, ist, dass ich 1994 im Fernsehen Aufnahmen der Evakuierung aus Ruanda gesehen habe, wo belgische Soldaten Staatsbürger sozusagen, auch unsere Staatsbürger in Teilen, evakuiert haben und danach sozusagen ein Völkermord an der dortigen Bevölkerung stattgefunden hat. Das hat mich sehr geprägt und hat mir auch gezeigt, dass es eben Dinge in der Welt gibt, bei denen Soldaten einfach notwendig sind und man auch mit Waffengewalt in den äußersten Randbereichen von solchen Konflikten dann auch tatsächlich agieren müsste.
Okay, und dann hast du dich während der Schulzeit oder nach der Schulzeit bei der Bundeswehr beworben?
Nein, beworben hatte ich mich tatsächlich schon während der Schulzeit, also im letzten Schuljahr. Das war zu meiner Zeit die 12. Klasse.
Bei mir auch.
Ja, sehr schön. Und das ändert sich ja immer mal, ne? Mal sind es 12, mal sind es 13 Jahre. Habe ich mich beworben als Unteroffizier. Also ich wollte erstmal, das war mir zu der Zeit dann doch irgendwie wichtig, jetzt mal aus diesem ganzen Lernmodus so ein bisschen raus und habe sozusagen auch Teile der Schule so ein bisschen verflucht, ne, wo man dann abends und am Wochenende noch saß und irgendwas durchgeackert hat. Und ich wollte erstmal in die Praxis, deswegen wollte ich Unteroffizier zunächst werden. Das ist so die mittlere Laufbahn in der Bundeswehr, und wollte dann auch das typische Soldatische machen. Also bin Panzergrenadier geworden, das ist ein Teil der Kampftruppen. Wird so als mechanisierte Infanterie bezeichnet. Das heißt, da hat man Schützenpanzer, auf dem viele Soldaten sitzen, und in Gefechtssituationen sitzen diese Soldaten dann häufig ab und kämpfen dann infanteristisch, also abgesessen gemeinsam mit dem Panzer gegen den Feind. Ja. Genau, da habe ich mich während der Schulzeit schon beworben in der 12. Klasse, habe dann auch die Zusage gekriegt und bin mit einer kurzen Pause nach dem Abi dann noch in die Bundeswehr eingestellt worden und habe dann da meine ersten Jahre mit Lehrgängen und mit Praxiserfahrung verbracht.
Womit hast du die Pause gefüllt?
Ja, die Pause war tatsächlich eine Pause von so fast 2 Monaten. Es gibt halt, es ist nicht so lange. Also es ist noch nicht so wie heute, dass man dann irgendwie erstmal ein Jahr auf Weltreise geht.
Richtig.
Ne, solche Dinge mache ich jetzt eher, dass ich mal Urlaubsphasen dazu nutze, die Welt zu erkunden. Zu der Zeit waren es nur knapp 2 Monate, da habe ich noch mal ein bisschen meine Freiheit genossen mit meinen Freunden und so, bin innerhalb Deutschlands ein bisschen rumgereist, habe mal auch nicht ausgeschlafen und so Sachen, und mich gedanklich so ein bisschen darauf eingestellt, zur Bundeswehr zu kommen. Ne, das liegt daran, dass die Bundeswehr eben nur bestimmte Einstellungstermine hatte, die liegen tatsächlich teils relativ knapp und manchmal auch vor den Abschlussterminen der Prüfung, und das hatte bei mir, weil es auch eine andere Stadt war und so, nicht ganz gematcht, und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich mich kurz zurückstellen und lasse mich dann statt Anfang Juli erst Anfang September in die Bundeswehr einstellen.
Ah ja, okay, das ist ja nachvollziehbar.
Ja, ja. Genau, so war das.
Okay, und bei der Bundeswehr ist es doch so, dass man sich direkt für einen längeren Zeitraum verpflichten muss. Wie lange war das bei dir dann?
Genau, das ist, also gibt es mittlerweile schon deutlich flexiblere Modelle, als es damals der Fall war. In der Regel ist es so, dass da wir die Wehrpflicht ja nicht mehr haben, die ist ausgesetzt, wobei durchaus freiwillig länger Wehrdienstleistende eingestellt werden können für eine bestimmte Anzahl von Monaten, ist es doch so, dass man in den Führungslaufbahnen so ein Minimum von 4 Jahren hat, in der Regel. Und das war bei mir zunächst der Fall. Es gibt auch einige, die sich von Beginn an für 12 oder 13 Jahre verpflichten können. Mhm. Bei Ärzten sind es sogar noch mal ein paar Jahre mehr, weil die dann ihr Medizinstudium während ihrer Dienstzeit absolvieren und das ja deutlich länger ist als so ein normales Studium. Also bei denen ist es dann deutlich länger. Aber es ist erstmal eine Verpflichtungszeit für eine bestimmte Zeit, die auch jetzt nicht ins Unendliche ausgedehnt werden kann. Ne? Also es gibt da durchaus Leute, die denken, ich lasse mich hier einmal in die Bundeswehr anstellen und will gleich Berufssoldat werden. Mhm. Also möchte gleich einen Vertrag bis zum Lebensende oder bis zur Pension, besser gesagt. Und das funktioniert halt weniger. Also die stufenweisen Festsetzungen, die werden so in den entsprechenden Jahreszyklen vorgenommen. Und an irgendeinem Punkt entscheidet man sich dann oder wird entschieden, ob die Möglichkeit besteht, dass jemand auch auf Lebenszeit in der Bundeswehr dienen kann.
Okay, ich war tatsächlich von diesen 12 oder 13 Jahren ausgegangen. Das fände ich irgendwie schon ein krasses Commitment für einen Job, dass man, bevor man den begonnen hat, sich direkt für so einen langen Zeitraum eben verpflichtet. Aber 4 Jahre, das klingt ja erstmal nach einem softeren Einstieg.
Ja, wobei schon, also die Bundeswehr ist schon bestrebt, Menschen dann, die sie qualifiziert, dann auch länger im System zu halten. Ne? Das ist so, dass ich, ich bin von dieser Unteroffizierlaufbahn nach knapp 4 Jahren in die Offizierlaufbahn gewechselt. Mhm. Ich habe dann sozusagen doch gemerkt, okay, in der Praxis, es macht sehr viel Spaß, aber irgendwann, nachdem ich dann sehr viele Nächte auf kalten Panzern im Regen und am Wochenende auf Übungsplätzen im Dreck und so weiter verbracht habe, ich gedacht, okay, vielleicht doch mal wieder etwas mehr für den Kopf. Ja. Bin in die Offizierlaufbahn gewechselt und habe dann auch in der Offizierlaufbahn über die Bundeswehr sozusagen studiert. Und da ist es so, dass man dann schon eine Menge Investment erfährt. Also als Offizier habe ich Taktiklehrgänge bekommen, wurde in Wehrrecht geschult, in Menschenführung, in Militärgeschichte, keine Ahnung. Und habe dann eben ein Studium an einer Universität bekommen, das zwar eine Bundeswehruniversität war, aber an der die Freiheit von Forschung und Lehre genauso gilt wie an einer zivilen Uni. Also ich habe einen zivilen Studiengang von der Bundeswehr finanziert bekommen, habe dort sozusagen auch an der Uni gelebt, das ist ein Campussystem an den Bundeswehruniversitäten und habe dann bei gutem Gehalt dort einfach studieren können und musste da jetzt keinen Nebenjob annehmen oder so, wie das ja oft bei zivilen Studenten der Fall ist. Ne? Und da ist schon so, dass man, weil die Bundeswehr sehr viel investiert, die Bundeswehr dann noch einiges zurückhaben möchte und man dann nach seinen Lehrjahren und nach seiner Ausbildung und seinem Studium dann auch relativ schnell in die Praxis geht und da muss die Bundeswehr natürlich noch was von einem haben. Ne? Deswegen sind es noch ein paar Jahre länger. Und ja, es 12 oder 13 Jahre sind ein langes Commitment, aber es ist ja eine wechselseitige Geschichte. Also die Bundeswehr hat dann sozusagen eine verlässliche Konstante, was ihre Personaldecke betrifft. Und der Einzelne hat dann aber auch sozusagen die Gewissheit, über diese Zeit einen Arbeitgeber zu haben, der, ich sag mal, viele Vorteile hat. Ne? Und auch einen sicheren Job im weitesten Sinne, also im Sinne von Arbeitsplatzsicherheit. Und da muss ich dann in dieser Zeit zunächst keine Gedanken über andere Berufe oder Ähnliches machen.
Jetzt hast du gesagt, du hast studiert an der Bundeswehruniversität. Mhm. An welchem Standort?
Genau, es gibt 2 Bundeswehruniversitäten, eine in München und eine in Hamburg. Und ich habe die in Hamburg als Studienplatz gewählt oder die wurde mir zugewiesen. War ganz praktisch, weil ich eben in Schwerin aufgewachsen bin, dort familiär und freundschaftlich noch ganz gut verbunden war. Und die Pendelei nach Hamburg war halt nicht so gigantisch, ne? Wobei Hamburg auch ein sehr attraktiver Standort ist und auch für ein Studium sicherlich sehr attraktiv. Ich habe dort Erziehungswissenschaften studiert, 4 Jahre lang, also bin Diplompädagoge.
Ja.
Und diesen Abschluss habe ich dort mitgenommen. Wie gesagt, es ist ein voll adäquater ziviler Abschluss. Das Studium geht ein bisschen schneller, als es draußen der Fall ist. Man wird bezahlt und deswegen sagt die Bundeswehr, gut, dann möchten wir aber auch, dass du in 3,5 oder 4,5 spätestens Jahren hier fertig bist. Ja. So war es noch im Diplom. Und deshalb studiert man in Trimestern und nicht in Semestern. Und man hat dann auch nur einen ganz normalen Urlaub. Also man hat hier nicht irgendwelche monatelangen Freiphasen, wo man irgendwie Praktika macht oder so. Und das sind relativ kurze Praktikumsphasen und ganz normalen Urlaub, den man dann wie normaler Arbeitnehmer sozusagen auch abbaut in der Zeit.
Und die Praktika finden die im zivilen oder im militärischen Bereich statt?
Genau, das kann man sich tatsächlich aussuchen. Durch meine Unteroffizier-Vordienstzeit, die ich ja hatte, dadurch, dass ich auch schon zu Studienbeginn in einem Auslandseinsatz war, ich war schon 1999, 2000 für 6 Monate im Kosovo, war es für mich jetzt nicht unbedingt notwendig, nochmal in der Truppe Praxiserfahrung zu sammeln. Es gab einige, denen war das sehr wichtig, dort nochmal Erfahrung mitzunehmen, damit sie nach ihrem Studium nicht sozusagen aus dem Elfenbeinturm direkt in die Praxis fallen, sondern dass sie da so ein bisschen Draht halten, Gespür kriegen dafür, wie es in der Bundeswehr ist. Aber ich selber habe das nicht gemacht. Ich habe 2 Praktika gemacht. Das eine habe ich bei Airbus gemacht, in Hamburg tatsächlich. Cool. Im Bereich Assessment Center habe da die Eignungsdiagnostik evaluiert. Das so in die Arbeitsorganisationspsychologie ausgerichtet gewesen. Habe da auch meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben. Und das andere Praktikum habe ich in einem Management-Training GmbH gemacht. Dort wurden so Teamtrainings angeboten, so ein bisschen in Richtung Sozialpsychologie. War auch ganz interessant, wie sich so Gruppen finden, wie Teams entstehen durch Teambuilding-Maßnahmen, gemeinsamen Sport, gemeinsame Events, Rätselaufgaben, die man löst und so weiter. Das habe ich in der Zeit da gemacht. Naja, also schon 2 zivile Praktika. Das hat schon seinen Reiz sozusagen, was einem dort geboten wird. Ne?
Jetzt hast du den Kosovo erwähnt. Wir sprechen jetzt heute am 3. August miteinander. Mhm. Heute war Sondersitzung im Verteidigungsausschuss, ja. Trotz Sommerpause. Und da stand Kosovo mitunter auch auf der Tagesordnung. Mhm. Was ist denn da der Grund für den Einsatz? Gibt es da einen? Oder wie kommt es, dass die Bundeswehr dort stationiert ist?
Ja, ich muss tatsächlich gestehen, dass ich über die derzeitige Situation im Kosovo nicht im Detail im Bilde bin. Das ist ein Bundeswehreinsatz, in dem immer noch Soldaten dienen. Das ist auch der längste Einsatz der Bundeswehr. Es ist nicht der Afghanistan-Einsatz, das wird oft verwechselt. Der Afghanistan-Einsatz war der intensivste und auch der größte. Aber es ist nicht der längste. Der längste ist der Kosovo-Einsatz, der 1999 begann, also auch in dem Jahr, in dem ich selbst im Kosovo eingesetzt wurde oder in dem mein Kosovo-Einsatz zumindest gestartet ist. Seinerzeit war es ja so, dass dort Jugoslawien in Teilrepubliken zerfallen ist und dort im Grunde ja Machtkämpfe stattgefunden haben, inklusive ethnischen Säuberungen einer Bevölkerung. Und auch in einem Ausmaß, das dann von der internationalen Staatengemeinschaft nicht mehr toleriert werden konnte. Da sind bestimmte Bevölkerungsgruppen vertrieben worden, wurden auch Massaker sozusagen vorgenommen und so weiter. Und da sah sich die Staatengemeinschaft veranlasst, dort einzugreifen. Die Bundeswehr war involviert, zunächst mit Luftangriffen tatsächlich. Es gab auch heftige Diskussionen, weil es das erste Mal war, dass wir im Grunde im weitesten Sinne in einen Kampfeinsatz involviert wurden. Die Bundeswehr ist schon seit 1992 in Auslandseinsätzen aktiver geworden und es wurde immer mehr. Aber es war das erste Mal, dass dort wirklich offensiv operiert wurde. Und das war bis dato sozusagen für die Bundeswehr etwas, was man in der Theorie so ein bisschen gesehen hat, was man geübt hat und trainiert hat. Wo es aber nie zu einem realen Einsatz gekommen ist. Und danach, nach diesen Luftschlägen, ist die Bundeswehr tatsächlich auch Teil der Bodentruppen gewesen, die dann wirklich mit Kampfpanzern unter anderem dann auch in das Land sind und dort durch eine Präsenz, Show of Force haben wir das genannt, für eine Stabilisierung der Region gesorgt hat. Ne? Und ich finde schon, dass das relativ gut funktioniert hat über die Jahre. Also Kosovo hat sich ad hoc tatsächlich stabilisiert und die Vertreibungen und so weiter, die sind dort relativ zügig zu Ende gegangen und auch die Bombardierung von Städten und Ähnliches. Also die Bundeswehr und die internationale Staatengemeinschaft hat dort tatsächlich für Ruhe gesorgt und auch zum Aufbau des Staates beigetragen. Aber wir haben es Ende 99 und im Jahr 2000 schon noch erlebt, dass dort die Kulturen aufeinandertreffen. Wir haben Straßenschlachten beobachtet oder auch gesichert, uns zwischen die Fronten gestellt und dort versucht zu befrieden. Und man sieht, dass es auch heute wieder so ist, dass dort alte Feindschaften aufbrechen. Und deshalb ja, ne, gibt's auch in diesem Bereich sozusagen eine kleine Eskalation. Und wir müssen immer wieder analysieren, ob wir mit den Truppenpräsenzen, die wir vor Ort haben, ob das ausreicht oder ob diplomatische Mittel sozusagen ausreichen, mit denen wir dort in einem solchen Einsatz sind.
Okay, dann bleiben wir vielleicht erstmal bei dir und deinen eigenen Auslandseinsätzen. Wo warst du denn noch?
Ja, ich kann vielleicht ganz kurz, am besten mache ich das chronologisch, indem ich ganz kurz die Geschichte nach meinem Studium weitererzähle. Also ich habe im Grunde ja gesagt, dass ich 1997 nach meinem Abi in die Bundeswehr eingestellt wurde, dann 4 Jahre lang Unteroffizier war, danach in die Offizierlaufbahn gewechselt bin, während meiner Unteroffizierzeit im Kosovo war und der Offizierlaufbahn erstmal ausgebildet wurde, studiert habe und nach dem Studium, das war im Jahre 2008, in ein Panzergrenadierbataillon, das sogenannte Panzergrenadier-Lehrbataillon in Munster versetzt wurde und dort auch relativ schnell eine Führungsrolle gekommen bin. Ich bin dort nach dem Studium eingesetzt worden als Kompanieführer. Ich habe eine Kompanie verantwortet, die ungefähr 150 Soldatinnen und Soldaten hatte. Der eigentliche Chef war zu dieser Zeit selber im Kosovo-Einsatz, also auch 2008 noch. Und ich habe am Standort zu Hause sozusagen diese Truppe geführt. Das habe ich so ein knappes Dreivierteljahr gemacht und bin dann 2009 in eine Kampfkompanie gewechselt, wo ich erstmal Zugführer geworden bin. Da führt man so 40 Soldaten, Panzergrenadiere in diesem Falle, 4 Schützenpanzer und die entsprechende Besatzung. Habe das auch nur so ein knappes halbes, dreiviertel Jahr gemacht und bin dann stellvertretender Kompaniechef geworden, um meinem Chef, der so um die 200 Soldatinnen und Soldaten geführt hat, als vor allem in administrativen Bereichen zur Seite zu stehen und ich sag mal auf Übungsplätzen und so weiter dann seine Vertretung zu sein, damit er nicht 24/7 da irgendwie operieren und agieren muss. Und bin 2010, also nach einem knappen Jahr, dann selber Chef dieser Kompanie geworden. Also bin sozusagen innerhalb dieser Truppe, dieser 200 Soldatinnen und Soldaten aufgewachsen. Mitte 2010 Chef geworden und wusste mit Übernahme dieser Kompanie schon, dass wir ein Jahr später nach Afghanistan verlegen würden und dort Teil der sogenannten Task Force Kunduz sein würden. Das ist ein großer Gefechtsverband gewesen, der dort im Norden Afghanistans versucht hat, diese Region zu befrieden. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach gewesen. Ich habe auch viel mit Freunden, Familie, Partnerinnen seinerzeit und so weiter darüber gesprochen, ob es der richtige Weg ist, sozusagen diese Richtung einzuschlagen. Denn 2010 ist das schlimmste Jahr für die Bundeswehr gewesen in Afghanistan. Wir haben da sehr viele Gefallene, sehr viele Verwundete, sehr intensive Gefechte geführt. Und ich wusste ja im Grunde mit Übernahme meiner Einheit, dass ich ein Jahr später mit diesen Soldatinnen und Soldaten in dieselbe Situation geworfen werden würde. Denn Kunduz ist einer von 2 Hotspots gewesen für die Bundeswehr. Dort gab es ja seinerzeit unter anderem auch das Bombardement 2009, das sehr, sehr breitmedial diskutiert wurde, sag ich mal. Also da wurden Tanklaster bombardiert, die möglicherweise auf dem Weg ins Feldlager waren, wo Soldaten so stationiert waren und gefährdet wurden. Und dabei sind sehr viele Menschen umgekommen, möglicherweise auch ein Teil Zivilisten. Und deswegen wurde es heftig diskutiert. Aber es hat eben die Situation, die dort vor Ort zu der Zeit war, nämlich eine Kriegssituation auch für deutsche Soldatinnen und Soldaten, sehr, sehr plastisch gemacht. Und ich bin 2010 Berufssoldat geworden. Also da ist für mich die Entscheidung gefallen, ich bleibe bis ans Ende meines Lebens oder bis zum Ende meiner Arbeitsdienstzeit, bis zur Pensionierung Soldat. Und mit dieser Entscheidung ist dann auch gleichzeitig die Entscheidung der Übernahme der Kompanie gefallen und damit ja, wie gerade schon angesprochen, die klare Linie, ein Jahr später in Afghanistan diese Kompanie ein halbes Jahr zu führen.
Okay. Und halbes Jahr hast du jetzt gesagt in Afghanistan.
Ja, genau. Also jetzt genau, das war im Grunde ja auch die Frage, wie gehen wir mal nach Afghanistan? Es war so, dass ich im Grunde so ein knappes Jahr Zeit hatte, meine Kompanie vorzubereiten. Es war natürlich, als ich übernommen habe Mitte 2010, noch viele, viele andere Aufträge da. Die mussten wir erstmal runterarbeiten. Übungsplätze, irgendwelche Informationslehrübungen. Das ist so eine Präsentation nach außen, Tage der offenen Türen und so weiter. Materialübernahmen, Übergaben. Und im Oktober 2010 sind wir dann wirklich eingestiegen in die Vorbereitung für diesen Einsatz. Das hieß für mich als Kompaniechef, dass ich selber schon mal nach Afghanistan geflogen bin mit 2, 3 Mann aus meiner Kompanie und meinen Vorvorgänger seinerzeit über die Schulter geschaut habe. Da waren falsche Mega im Einsatz, die wirklich intensiv gekämpft haben. Und ich bin dort tatsächlich relativ, kann man sagen, geschockt, kann man schon sagen, relativ geschockt so eine Woche mitgelaufen bei denen und habe wirklich mir mal angeguckt, was die da machen. Und ich kann wirklich, auch heute noch sage ich das, ganz klar sagen, dass die in einem Kriegsmodus waren. Die haben dort Gefechte geführt, die haben gekämpft, die haben im Dreck gelebt, die haben eine eigene Mentalität, eine eigene Kultur entwickelt. Die waren sehr, 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 die sahen auch so aus sozusagen, ja, als wären sie da schon monatelang im Krieg, das war ja auch so, und sie haben sich ein bisschen vergessen und verlassen von der deutschen Bevölkerung geführt. Und zu meiner Zeit dort, war nur eine knappe Woche da, hatte ich gesagt, wurde auch ein Soldat schwer verwundet. Das war Tim Focken. Wir waren also live dabei sozusagen in einer Operationszentrale, als es hieß hier Achtung Gefecht und dann Achtung, wir haben einen Schwerverwundeten. Der hat einen Schulterdurchschuss bekommen und ist dann mit dem Helikopter ausgeflogen worden und so weiter und so weiter. So, ich bin also dann nach dieser Woche nach Hause zu meiner Kompanie gefahren, habe die antreten lassen, die 200 Soldatinnen und Soldaten, habe denen gesagt, pass auf, was auch immer ihr lest, was auch immer ihr glaubt, was auch immer eure Familien glauben über diesen Einsatz, das und das ist es. Hier sind die Fotos, das und das habe ich erlebt, das und das haben die Soldaten da unten gesagt. Es ist sau gefährlich da unten, es ist extrem ernst. Dieser Auftrag kommt auf uns zu. Jedem hier muss das bewusst sein. Sie haben jetzt die Pflicht, mit mir da runter zu gehen. Wenn es Gründe gibt, warum sie das nicht können, dann müssen sie die anzeigen. Aber grundsätzlich sind wir Soldaten. Wir sind verpflichtet und dieser Auftrag wird auf uns zukommen. Also habt ihr tatsächlich mit relativ klaren Karten gespielt. Und dann gab es eine intensive Einsatzvorbereitung. Wir waren auf ganz, ganz vielen Übungsplätzen. Wir wurden wirklich auch geknechtet von der Bundeswehr. Die Bundeswehr, die in den intensiven Jahren, sage ich mal, in Afghanistan seit 2006 einen sehr großen Lernprozess durchlaufen hat, hat dort wirklich eine Ausbildung uns zukommen lassen, die seinesgleichen sucht. Die war extrem gut, aber die war auch extrem fordernd. Und in der Bundeswehr sagen wir immer so, Einsatz vor dem Einsatz. Das halbe Jahr vor diesem Einsatz war wirklich extrem belastend. Wir waren sehr viel unterwegs. Man hat dann zwischendrin noch versucht, sozusagen die formalen Dinge zu klären, Testament und Co. Das muss man auch machen. Ne? Aber da gehen viele Soldaten recht pragmatisch mit um. Dann auch, dass man der Familie natürlich auch die Zeit, die sie vor so einem Einsatz vielleicht noch braucht, ein bisschen zukommen lässt. Gab es auch gemeinsame Veranstaltungen mit Angehörigen, die dann in die Kaserne gekommen sind und so weiter. Das war sehr, sehr intensiv. Und dann ging es tatsächlich Ende Juni 2011 dann runter in den Einsatz. Ne, ich persönlich war noch mal einen Monat vorher noch da, verletzte Updates. Auch da sehr schlimm. Gab es gerade Gefallene zu dieser Zeit, gefallene deutsche Soldaten. Und in meinem Rückflug von dieser zweiten Erkundung, Anfang Juni, da war tatsächlich auch ein gefallener deutscher Soldat im selben Flieger wie ich. Also der hatte sozusagen, Alexei Kobeljew hieß der. Er war auch Panzergrenadier. Da wurde ein Schützenpanzer angesprengt mit einer sehr, sehr großen Sprengfalle. Als ich dann sozusagen auf dem Flugplatz stand, wurden da mit militärischen Ehren sein Sarg überführt in unseren Flieger. Und wir sind dann in diesen Flieger eingestiegen. Und mit mir im Flieger saßen seine Kameraden sozusagen, die jetzt diesen Leichnam begleiteten. Und mit denen habe ich mich, so schwer wie es war, eben auch ausgetauscht über Taktiken der gegnerischen Kräfte, über Tipps, die sie mir vielleicht geben können, damit ich mit meiner Kompanie sozusagen durch diesen Einsatz vernünftig durchkomme. Ne, das war auch eine sehr intensive Zeit auf jeden Fall. Und wie gesagt, Ende Juni bin ich dann rein, als erster meiner Kompanie mit so einem kleinen Tross. Und dann sukzessive im Laufe des Restmonats und auch Anfang Juli kam dann meine Kompanie rein und die Alten sind dann so nach und nach nach Hause geflogen. Ne? Und dann ging es auch relativ schnell. Wir haben Panzermunition übernommen, haben uns nochmal in den Raum einweisen lassen, haben nochmal sozusagen uns die Örtlichkeiten angeschaut und dann haben wir angefangen zu operieren. Ne? Also sind dann sozusagen nach Plänen, die ich gemeinsam mit meinem Kommandeur entwickelt habe, dann rausgefahren ins Gelände und haben uns sozusagen dort in einem Außenposten, nennt man das, dann eingerichtet. Haben dann wochenweise sozusagen draußen gelebt, im Dreck, in Anführungsstrichen, manchmal auch zwei Wochen, und haben in dieser Zeit dann Operationen gemacht. Wir sind in Ortschaften zu Fuß, mit Panzern, haben uns mit der Bevölkerung ausgetauscht, haben mit den afghanischen Soldaten, Polizisten gemeinsam operiert und haben dann so sukzessive die Sicherheitsbubble, haben wir es immer genannt, so ein bisschen ausgeweitet, in diesem Unruhdistrikt, in dem wir dort verantwortlich waren.
Mhm. Du hast auch gesagt, du hast dann den Leuten die Bilder gezeigt und hast gesagt, so krass ist es da wirklich. Mhm. Sind denn dann am Ende alle mitgekommen?
Nee, alle waren es tatsächlich nicht. Also es gab dann schon den einen oder anderen, der aufgrund von ja verschiedensten Problemen diese Kompanie vorher nochmal verlassen hat. Ne? Also ich habe schon den Soldaten, bei denen ich den Eindruck hatte, die wollen jetzt hier sozusagen ihren Arsch retten, schon nochmal klar aufgezeigt, was sie für einen Vertrag unterschrieben haben, was sie vielleicht auch hier an gutem Geld verdienen und was für Vorteile sie genießen und dass sie jetzt nicht, wenn es ernst wird, sozusagen hier Leine ziehen können. Ne? Aber das war dann so, es waren tatsächlich nicht viele, denn man hatte eben das Gefühl, okay, wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft und jetzt haben wir nun mal diesen Auftrag und wollen da durch. Aber es gab einzelne, wo wir dann auch Wege gefunden haben, sozusagen die anderweitig unterzubringen. Ne? Es gab die aus familiären Problemen es einfach nicht machen konnten. Die hatten zu Hause so viel Druck, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir schieben die sozusagen in einen anderen Bereich und dann bleiben die eben zu Hause und bespielen sozusagen aus Deutschland, aus der Kaserne sozusagen die Dinge, die da noch relevant bleiben. Und wir hatten Einzelne, die mit psychischen Problemen im Vorfeld sozusagen beim Arzt waren und bei denen es nicht mehr ging. Und es gab einen, an den ich mich auch noch mal erinnere, mit dem ich lange Gespräche geführt habe. Es war ein älterer Soldat meiner Kompanie, der mir gesagt hat, dass er vor 30 Jahren hier mal in die Bundeswehr gekommen ist und das völlig andere Ausgangslage war, wo wir dann auch aus, ich sag mal, sozialen Gründen irgendwann gesagt haben, okay, pass auf. Es bringt hier nichts, der kriegt diesen Switch gedanklich nicht mehr hin in diese Einsatzwelt. Und da haben wir auch für gesorgt, dass er versetzt wird. Und dann habe ich halt einen Ersatz bekommen und dann mussten wir uns da ein bisschen neu justieren sozusagen. Also es gibt dann schon, wenn sowas kommt, auch Mittel und Wege im Einzelnen, Soldatinnen und Soldaten da die Möglichkeit zu geben, eben einen anderen Weg einzuschlagen. Aber im Grunde kommt dieser Auftrag zu einem Verband und dann sind auch alle gefordert, darunter zu gehen. Es können tatsächlich nur Einzelfälle sein. Nur weil dann jemand sozusagen mitbekommt, für was er da eigentlich unterzeichnet hat, ist es irgendwie kein Grund dann zu sagen, ja gut, dann bleibe ich hier zu Hause. Funktioniert das nicht. Ne? Da muss man, da sind wir aber, glaube ich, auch in der Werbung und so weiter inzwischen und auch in den Nachwuchszentren relativ deutlich. Also niemand, der nicht unterschreibt, dass er in einen Auslandseinsatz mitgehen würde, wird heute noch in die Bundeswehr eingestellt. Mhm. Und zumindest bei Soldatinnen und Soldaten, bei Zivilen, die wir auch in sehr großen Umfang in der Bundeswehr haben, kann ich es gar nicht so genau sagen. Ich meine, das ist da sozusagen noch eher eine freiwillige Sache, aber bei Soldatinnen und Soldaten, die müssen es unterschreiben, sonst kriegen die ihren Vertrag nicht. Ne? Ja. Ja, das ist auch vernünftig, so ist es halt gerade. Ja.
Okay, und dann bist du aus Afghanistan wohlbehalten zurückgekehrt?
Genau, wir können ja mal, also diese 6 Monate, das ist wirklich da könnte ich jetzt, oder 7 waren es für mich persönlich fast, könnte ich jetzt sehr viel erzählen. Man kann auch bei Google mal 200 Tage Kundus eingeben oder bei YouTube. Ich habe mal an der Uni einen Vortrag gehalten, der ist 200 Tage Kundus und da kann man sich 2,5 Stunden sozusagen mal meinen Einsatz mit meiner Kompanie anhören. Da waren auch Gäste, die haben Fragen gestellt und so. Ich glaube, da wird wirklich alles beantwortet. Also die Kurzversion ist tatsächlich, ich bin gesund zurückgekehrt. Das war eine sehr intensive und prägende Zeit. Es gibt keine Gefallenen in meiner Kompanie und auch in unserer Taskforce hatten wir keinen Gefallenen. Das ist das erste Mal gewesen seit langer Zeit, dass das so war. Aber wir hatten ein paar Verwundete. Keine Schwerverwundeten, aber leicht- und mittelschwerverwundete. Und wir hatten auch in meiner Kompanie eine Reihe von Traumatisierten. Ne? Auch jetzt Jahre später kriege ich immer noch sozusagen Schreiben, wo ich offiziell nochmal bestätigen muss, dass diese Soldaten mit mir im Einsatz waren, was sie dort erlebt haben. Und dann so ein bisschen, ja, ne? dann kriege ich eben mit, dass auch 10 oder 11 Jahre später dort Traumatisierungen erfolgt sind, die jetzt erst durchbrechen. Oder wo Soldatinnen und Soldaten sich das nicht eingestehen konnten. Teilweise auch welche, von denen man das nicht erwartet hätte. Ne? Aber ja, ich bin dann tatsächlich aus diesem Einsatz zurückgekommen. Wie gesagt, es war sehr prägend. Der prägt mich auch bis heute. Aber dann geht es halt weiter in der Bundeswehr. Ne? Dann war ich noch ein halbes Jahr Chef. Dann konnte man das ein bisschen abwickeln. Dann kamen schon die neuen Aufträge. Und dann bin ich zurück an die Uni gekehrt. Auch wieder nach Hamburg an die Bundeswehr-Uni. War da Gruppenleiter. Das heißt, bin für 150 studierende Offiziere verantwortlich gewesen. Musste zusehen, dass die alle durch ihre Studiengänge kommen da.
Ne? Das stelle ich mir stressig vor.
Ja, das sind halt junge Menschen, die auch noch eine Menge, ich sag's jetzt mal, flapsig Blödsinn im Kopf haben. Ne? Also da gab es dann immer mal wieder nach so Wochenenden auf dem Kiez die eine oder andere Vernehmung, die man da vielleicht machen musste. Und man sagt, ja, Junge, musstest du da wirklich Uniform anhaben, als du da in den Club rein bist? Aber wie auch immer, naja, so als Beispiel, ne? Aber das kriegt man dann schon gut eingefangen. Und es ging aber auch darum, denen immer wieder zu verdeutlichen, dass sie Militär sind, dass sie jetzt zwar an der Bundeswehr-Uni mit Freiheit von Forschung und Lehre studieren und gut bezahlt werden, aber dass sie auch sportlich fit bleiben müssen, dass sie ethisch und moralisch und also wir haben Ethikunterrichte gemacht oder die habe ich auch durchgeführt, ethisch und moralisch geprägt werden sollten, ne? Dilemmasituationen einsetzen und so weiter, die wir besprochen haben, dass sie weitergebildet werden müssen, dass sie auch schießen gehen müssen und so weiter, dass militärische Fähigkeiten auch über die Studienzeit so ein bisschen erhalten bleiben, da ist man so verantwortlich. Ne? Genau, das habe ich ungefähr 2 Jahre lang gemacht, bin dann auf den sogenannten Generalstabslehrgang gegangen, das ist nochmal eine Zusatzqualifikation für einen bestimmten Kreis von Offizieren, den man potenziell zutraut, irgendwann mal General oder Admiral zu werden. Also nochmal 2 Jahre auch wieder in Hamburg an der sogenannten Führungsakademie, wo ich weitergebildet wurde. Und danach bin ich dann in einen Bereich gekommen in Köln, der für mich damals sehr exotisch war. Der hieß Neue Medien und hat sich mit Social Media für die Bundeswehr beschäftigt. Ja, da habe ich 1 Jahr gedient und bin dann in meine strategisch vorgesetzte Stelle ins Ministerium gekommen, in die sogenannte Arbeitgebermarke, ein Bereich, der relativ frisch und neu geschaffen wurde, der für das gesamte Marketing und für die Social-Media-Arbeit der Bundeswehr verantwortlich war. Ne? Und da war ich auch noch so knapp 2 Jahre. In dem Bereich habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt. Da haben wir sehr viel sozusagen auf die Bahn gebracht. Da habe ich Social Media auch so ein bisschen als meine persönliche Leidenschaft und als ein kleines Hobby auch entdeckt. Und wir haben dann gemeinsam dafür gesorgt, dass die Bundeswehr dort auch so ein paar Schritte nach vorne geht und so aus ihrer etwas, ja, wie soll ich sagen, noch etwas altbackenen, kann man das so sagen, also aus so einem verstaubten Bild, das hier und da vielleicht erzeugt wurde, gerade bei Social Media auch herauskommt und so ein bisschen in die neue Zeit überführt wird, in der andere Arbeitgeberunternehmen ja auch schon drin waren. Ne?
Du sagtest, du warst im Ministerium, war es dann direkt das BMVG?
Ja, das war tatsächlich direkt das Bundesministerium der Verteidigung. Ich bin zunächst ins Bundesamt für Personalmanagement gekommen, nach Köln. Die sind ja sozusagen für die Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr im weitesten Sinne verantwortlich. Also ne, da gibt's die Nachwuchszentren und die Karrierecenter, die dort untergeklemmt sind und dort ist die Verantwortung dafür, die Bedarfe für die Bundeswehr wirklich ganz konkret zu decken. Deswegen ist es dort auch ein Marketingreferat gewesen mit, ja, ich sag mal so ein paar Social Media Managern, die dann auch ins Feld gesandt wurden und operative Arbeit gemacht haben. Und im Bundesministerium der Verteidigung, das ist sozusagen die strategische Ebene gewesen, auf der eher geplant wurde, auf der wir auch mit zivilen Marketingagenturen uns ausgetauscht haben und so weiter. Da bin ich 1 Jahr später schon hochgezogen worden in meine eigene vorgesetzte Stelle und dort haben wir auch eher strategisch sozusagen in diesen Bereichen gearbeitet.
Ne? Okay. Warst du schon immer Social Media Fan?
Nö, gar nicht unbedingt. Ne? Also ich hatte sozusagen hier zum Beginn meiner Studienzeit hier StudiVZ und war auch bei Facebook angemeldet. Ich habe einen Teil im Ausland studiert, in den USA. Ja, das war richtig cool. An der Central Connecticut State University habe ich Psychologie studiert und dort hatten dann schon 2006 war das alle Facebook. Da wusste in Deutschland kaum noch jemand, was es ist und wir wussten es auch nicht. Aber da haben wir uns dann schon mal angemeldet, weil es die einzige Möglichkeit war, da irgendwie in Kontakt zu unseren Mitstudierenden zu bleiben. Den Account habe ich mal mit rüber gerettet nach Deutschland und StudiVZ kam dann hoch. Das war so die Plattform, auf die ich angemeldet war. Aber das habe ich dann irgendwann so zur Chefzeit und so habe ich das sein lassen. Ne, ich war dann auch abgemeldet, bin dann eher so in die publizistische Richtung gegangen, habe halt so ein paar Aufsätze geschrieben über die Einsatzvorbereitung, über die Einsatzverläufe und habe da so ein bisschen eher meine Außenwirkung, nenne ich es mal, die Dinge, die ich über die Bundeswehr sagen wollte oder ne, wo so ein bisschen das Gefühl habe, das müsste mal da draußen jemand hören. Die habe ich dann eher auf den Wegen so ein bisschen Richtung Öffentlichkeit getragen, aber gar nicht bei Social Media. Und es war aber so, als ich Ende 2017 sozusagen in Köln ankam, hatte ich einen zivilen Chef. Der war sozusagen aus einer zivilen Agentur von der Bundeswehr eingekauft worden, war dort Referatsleiter und hat mir gesagt, pass auf, Herr Bohner, das ist alles schön, was Sie mir erzählen. Sie melden sich. Der einzige Weg für Sie zu verstehen, was Sie hier tun, ist, dass Sie sich selber Social Media Accounts zulegen. Also melden sich bei Instagram an, melden sich, ich glaube TikTok gab es zu der Zeit nicht.
Das
Jetzt guckst du. Genau. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, das ist aber auch nicht ganz richtig. Ich bin ja selber bei TikTok und ich kann dem schon was abgewinnen, aber verstehe auch sozusagen, wenn dort der älteren Generation hier und da das Verständnis fehlt. Ne? Ja.
Nicht zur älteren Generation.
Ja, also ich, es befremdet mich in weiten Teilen auch. Ich kann mich aber auch gut amüsieren. Ne? Ja. Mein Algorithmus ist da inzwischen so eingestellt, dass mir da tatsächlich Contents angezeigt werden, mit denen ich ganz gut leben kann inzwischen. Ne? Wobei ich manchmal schon auch etwas befremdet, doch das ein oder andere mir noch anschaut. Ja, also im Grunde hat er gesagt, sie müssen sich anmelden, sonst werden sie es nie verstehen. Ja, sie können sozusagen hier in der Theorie Leute ins Feld schicken und können auch selber irgendwas filmen oder so. Aber wenn sie über Algorithmen, über Mechaniken, über die Community Bescheid wissen wollen, dann müssen sie da eintauchen. Und dann habe ich tatsächlich mir ein Namensprofil zugelegt, Ende 2017, und habe dann einen Instagram-Kanal aufgebaut, der mir ein relativ gutes Verständnis sozusagen gegeben hat, auch sozusagen die militärische Community dort mal aufgezeigt hat, wo ich Zugänge bekommen habe und wo ich dann mit anderen da vor Ort relativ schnell Ideen entwickelt habe, wie wir eigentlich hier die Kanäle, die damals noch so ein bisschen, ja, ne, die wirkten halt sehr staatstragend, mhm, das ist ja bei Social Media nicht immer die richtige Richtung sozusagen, wie wir ein bisschen peppiger, jünger, dynamischer gestalten können. Ne? Und das hat echt Spaß gemacht.
Cool.
Jo.
Ja, das war dann 2017.
Das war 2017. Ich bin dann vielleicht doch noch ergänzend 2018 hat das Ministerium Serien gedreht. Die großen YouTube-Serien, die kennt vielleicht der eine oder andere, die Rekruten und so. Und da gab es eine Serie zum KSK, also das Kommando Spezialkräfte, die gedreht werden sollte. Und da fehlte in Berlin ein Projektmanager. Es fehlte jemand, der Lust hat und sich bereit fühlt, einen Monat mit dem KSK mal in den Dschungel von Belize zu fahren. Aha. Und da zwischen Spinnen und Palmen und bei 40 Grad und Luftfeuchte bis zum geht nicht mehr mit dem Kommando Spezialkräfte mal eine Pressebegleitung zu machen. Und da sind sie halt auf mich gekommen und da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und das war sozusagen, habe ich 3 Monate diese Serie geknüppelt, sage ich mal. Also bin mit denen nach Belize gefahren. War 3 Wochen plus mit denen im Dschungel, gab es noch ein paar andere Drehs, auch in Calf, wo das KSK selbst stationiert ist, und war danach so ein bisschen für meinen Chef, für den Marketingchef in der Bundeswehr verantwortlich, diese Serie beim Schneiden und in den Aufbereitungen der Serien und wie man es dann, also in den einzelnen Folgen, wie man es dann bewirbt und so weiter, zu beraten und für den der Arbeitsmuskel zu sein. Und nach dieser Serie haben sie gesagt, weißt du was, bleib doch gleich im Ministerium, wo du schon mal da bist. Und du kriegst von uns hier den Bereich Social Media, den wollen wir noch ein bisschen ausbauen. Und dann bin ich sozusagen in dem Bereich erstmal gewesen für 2 Jahre.
Warst du dann erstmal alleine zuständig dafür?
Naja, ich war der Referent Social Media im Ministerium.
Mhm. Ist es wirklich der offizielle Titel gewesen?
Ja, das hieß Referent Social Media. Ja. Ne, das hieß tatsächlich so. Es war aber so, dass ich alleine natürlich da nichts reißen konnte. Und wir sind dann, weil wir inzwischen im Marketingbereich ein relativ großes Referat gewesen, in eine Arbeitsstruktur gegangen. Ich habe dann noch 3 Mitarbeiter gekriegt, also habe ein Sachgebiet geleitet. Und die 3 Mitarbeiter haben dann für mich Social Media Monitoring gemacht oder haben sozusagen die Abnahmen dessen, was in Köln im Bundesamt für Personalmanagement produziert wurde, gemacht. Also wir haben uns von denen, deren Drehaufnahmen, deren Ideen schicken lassen, haben sozusagen für uns bewertet, ne, ob es in die strategischen Linien passt, ob es derzeit in die Personallage passt, ne, welche Themen wir bespielen sollten, haben denen auch ein paar Vorgaben gemacht und so weiter. Und ich habe dort mit einem meiner anderen Offiziere, die da waren, die Social Media Guidelines für die Bundeswehr auch maßgeblich geschrieben. Mhm. Also sozusagen den wirklichen Paradigmenwechsel in der Bundeswehr mit vorangetrieben, was die Präsenz von Soldatinnen und Soldaten und auch zivilen Bundeswehrangehörigen auf sozialen Medien betrifft. Also die abseits der offiziellen Kanäle.
Mhm. Was steht denn in diesen Guidelines?
Ja, das ist diese Social Media. Ja, man kriegt es kurz gefasst. Man kann es auch googeln, Social Media Guidelines Bundeswehr. Dann kommt man relativ schnell auf eine PDF-Datei von 8 oder 9 Seiten. Nicht mehr, in der relativ kurz und knackig sozusagen das mitgegeben wird, was die Bundeswehr so bei Social Media sich wünscht und was sie sich auch nicht wünscht. Ne? Auch mit Checklisten, mit Do's und Don't Do's. Also wir haben es tatsächlich so aufbereitet, dass es jetzt kein 100-Seiten-Papier ist in kleiner Schrift mit Fußnoten oder so, was am Ende eh keiner liest. Und das ist schon so aufbereitet, dass die vor allem junge Generation relativ schnell mitarbeiten könnte. Ja, und da steht im Grunde im ersten Satz sowas drin wie postet. Also achtet bitte auf Rahmenbedingungen, aber wir wünschen uns oder wir freuen uns, dass ihr die Bundeswehr als als Arbeitgeber nach außen mitrepräsentiert. Ne? Und da gab es natürlich dann auch einige Kämpfe, die wir in der Bundeswehr kämpfen mussten, vor allem was Geheimhaltung und so weiter anging. Aber das ist aus meiner Lagefeststellung, wie wir das nennen, beim Militär am Anfang auch schon hervorgegangen. Es war ohnehin nicht mehr zu bremsen. Ich habe einfach mal bei Instagram das Hashtag Bundeswehr eingegeben. Da gab es zu dieser Zeit, also 2017, 2018, gab es schon über 200.000 Suchergebnisse. Und die waren zum ganz, ganz großen Teil von Soldatinnen und Soldaten selbst. Also nicht auf den offiziellen Kanälen, die wir überall betrieben haben, sondern von Soldaten, die einfach gesagt haben, so ich beim Sport, ich in meinem Büro, auch ich im Auslandseinsatz und so weiter. Und es ging mit diesen Guidelines auch darum, das mal so ein bisschen zu kanalisieren und Handlungssicherheit zu geben. Weil ganz viele Soldaten gar nicht wussten, darf ich jetzt hier ein Foto machen innerhalb des Kasernenzauns im Einsatz, wann darf ich das posten, wer darf damit drauf sein und so weiter. Und wir wollten denen mal eine Richtschnur geben und sagen, pass auf Leute, grundsätzlich finden wir es wirklich gut, denn ihr repräsentiert die Bundeswehr als Arbeitgeber. Ihr seid stolz, ihr zeigt Freude und uns kann im Marketing eigentlich nichts Besseres passieren. Ihr seid für uns Markenbotschafter dieser Truppe. Im Übrigen wollen wir auch diesen Austausch mit der Gesellschaft. Wir wollen, dass ihr euch in Diskussionen einmischt. Wir wollen, dass Menschen euch wahrnehmen. Ne? Durch Aussetzung der Wehrpflicht hat man ja relativ selten Uniformen in der Öffentlichkeit gesehen. Bitte diskutiert. Hier sind die Grenzen. Bleibt bitte innerhalb dieser Grenzen. Aber mischt euch ein. Warum denn nicht? Ihr seid Staatsbürger in Uniform. Unsere Führungskultur fordert das sogar. Also macht's doch bitte einfach. Nicht nur in der Realität, sondern auch bei Social Media. Also diese Ertüchtigung und diesen Paradigmenwechsel, den haben wir denen dort mit auf den Weg gegeben. Übrigens, um das auch nochmal zu sagen, orientiert an anderen Streitkräften, das ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen, die dort in Teilen zumindest auch deutlich weiter waren schon und deutlich offener auch mit den Profilen, privaten Profilen von Soldaten umgegangen sind.
Okay, jetzt hast du die Wehrpflichtaussetzung angesprochen. Ja. So ein bisschen kommt die Debatte ja wellenmäßig immer wieder hoch. Wie ist denn deine Einstellung zu einer Wehrpflicht?
Ja, ich glaube, also ich muss natürlich jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass ich unterscheide. Ich habe natürlich am Anfang gesagt, ich vertrete hier unter anderem auch den Deutschen Bundeswehrverband als Interessenorganisation und von dieser Rolle kann ich mich natürlich nicht ganz lösen. Deswegen ja, ich sage jetzt mal meine persönliche Meinung. Denn auch wir im Verband sind nicht ganz sicher sozusagen, wie wir da in Zukunft mit umgehen. Ne? Denn es gibt bestimmte Effekte, die durchaus dafür sprechen können, dass wir auch eine solche oder eine ähnlich geartete Pflicht wieder einführen müssen, um dauerhaft sozusagen unseren Personalbedarf zu decken. Derzeit sagen wir als Verband, der Zeitpunkt ist eigentlich nicht der richtige. Zurzeit sind weder Strukturen noch Ausbildungskapazitäten noch Ressourcen dafür da, jetzt eine Unmenge an Soldatinnen und Soldaten ins System zu drücken. Das würde die Bundeswehr in der derzeitigen Situation absolut überfordern. Aber das müssen wir auch immer wieder neu bewerten und müssen schauen, wo wir hinführen. Ich persönlich sage, eine Wehrpflicht in der Form sehe ich nicht. Was ich sehe, ist eine allgemeine Dienstpflicht, die kann ich mir durchaus vorstellen. Also, dass man Menschen sozusagen zu einem Pflichtdienst für ihr Land für ein Jahr oder Ähnliches sozusagen heranzieht. Das kann in der Bundeswehr sein, das kann aber auch im sozialen Bereich sein, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Ähnlichem. Das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Glaube dann aber auch, dass es anders als bei der Wehrpflicht seinerzeit bis 2010 oder 2011 für Frauen und Männer zutreffen muss oder von mir aus auch für diverse, also im Grunde für die gesamte Gesellschaft in einem bestimmten Altersband. Man kann jetzt sozusagen eigentlich nicht mehr wirklich rechtfertigen, warum das etwas ist, was nur noch Männer machen müssten oder sollten oder können oder wie auch immer. Ne? Also das würde ich dann schon sehen. Aber ich sehe es eben eher als allgemeine Dienstpflicht, um durchaus noch eine Wahlmöglichkeit sozusagen zu lassen. Aber das würde ich persönlich begrüßen. Sage eben auch da müsste man sozusagen die Voraussetzungen erstmal für schaffen. Aber glaube schon, dass es einfach wichtig ist und kann mir auch vorstellen, dass wir dauerhaft die Personalsituation in der Bundeswehr mit der neuen Lage Ukraine seit Februar dieses Jahres vielleicht nicht anders gedeckt bekommen. Also in der Tat ist es so, dass wir nach wie vor ein Personalkörper von knapp 260.000 Menschen sind, von denen ungefähr 182.000 Soldatinnen und Soldaten sind derzeit. Aber diese Zahl sinkt leider seit einigen Monaten, vielleicht auch schon Jahren. Das ist immer so ein bisschen natürlich auch auf die Covid-Lage zurückzuführen. Wir können schlecht werben, wir können schlecht Einstellungstests machen, wir kommen schwer an Menschen ran. Das ist der demografischen Entwicklung geschuldet. Aber es ist nun mal so, dass wir in der derzeitigen Situation nicht drum rumkommen, uns als Bundeswehr kampfkräftig aufzustellen. Und da bedarf es auch Personal. Und früher war es so, zu Zeiten der Wehrpflicht, dass viele Soldatinnen und Soldat geworden sind, die vielleicht gar nicht erst die Idee hatten, aber dann die Wehrpflicht gemacht haben und gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich ganz cool. Und sich dann sozusagen entschlossen haben, okay, ich kann mir vorstellen, ich bleibe hier länger. Ja. Und auch aus diesem Pool konnten wir tatsächlich eine Menge Nachwuchs generieren. Und das fehlt uns derzeit zum Großteil.
Kann man bei der Bundeswehr dann ein Praktikum?
Ja, man kann Praktika in der Bundeswehr machen. Mein Neffe versucht das auch gerade. Man kann zum Kreiswehrersatzamt oder zu den Nachwuchszentren gehen und das, man kann da Termine machen oder auch hier in Berlin zum Showroom der Bundeswehr. Man findet das alles online sozusagen. Ja, an der Friedrichstraße, genau. Da steht die Tür offen sozusagen, da kann man einfach reinlatschen. Und da sitzen Menschen, die erstmal eine Grundberatung machen können und mit denen man auch einen Termin für ein längeres Beratungsgespräch vereinbaren kann. Und da kann man eben nicht nur sich über die Berufe in der Bundeswehr aufklären lassen, die sehr, 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 sehr vielseitig sind, und über Laufbahnen in der Bundeswehr, die ebenso vielseitig sind, sondern man kann eben auch Möglichkeiten von Praktika sozusagen, Schülerpraktika und so weiter erfragen und kann dann eben auch erstmal schauen sozusagen, ob das was für einen ist. Und im Übrigen, auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn jeder, der in die Bundeswehr eingestellt würde, dann da auch bleibt, gibt es auch bei uns wie bei einem zivilen, normalen, anführungsstrichen Arbeitgeber eine Probezeit. Ja. Und wenn man sozusagen sich einstellen lässt und merkt, das ist hier nichts, aus welchen Gründen auch immer, oder das passt nicht in meine derzeitige private Situation, dann kann man sich auch wieder entlassen lassen. Ne? Das ist also nicht so, dass man dann mit dem ersten Tag 12 Jahre lang da jetzt verpflichtet ist und einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat oder so. Okay. So ist es nicht.
Ne? Ja, das klingt ja beruhigend.
Ja, das ist beruhigend. Also man kann das durchaus mal testen. Also mit allen Vorteilen und auch Strapazen und vielleicht auch kleineren Nachteilen, die dieser Beruf hat. Ne? Da kann man ja mit Soldatinnen und Soldaten sprechen oder auch online bei Social Media zum Beispiel ins Gespräch kommen. Dieser Beruf hat schon viele Attraktivitätsfaktoren, aber hat halt in bestimmten Bereichen auch seinen Preis. Und da sollte man schon ehrlich mit umgehen und das ist auch ehrlich für sich und im besten Falle mit seiner Familie bewerten.
Ja. Weshalb ich jetzt nach einem Praktikum gefragt habe, ist, das war so ein bisschen mein Weg. Ich habe Abi gemacht und dann ein Jahr lang Praktika, um herauszufinden, was ich nicht machen möchte, war aber sehr zielführend. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, man macht erstmal ein Praktikum, weil irgendwie ein Jahr Commitment ist halt auch immerhin schon ein Jahr. So, und Jugendliche sind Jugendliche, auch wenn sie 18 sind und aus der Schule kommen. Da kann ich mir aber vorstellen, dass man dann eher noch eine Trotzhaltung hat und sich so denkt, nö, wenn der Staat mir jetzt sagt, ich muss das machen, dann mache ich das nicht oder mache es irgendwie, weiß ich nicht, extra schlecht oder so.
Ja, es war tatsächlich ja auch so, dass der Bundespräsident, als er in diesem Jahr ja mal diese Debatte so ein bisschen mit einem Statement versucht hat, in Gang zu bringen, ja auch diese Reaktion sozusagen aus vielen Bereichen zurückgespiegelt bekommen hat.
Ja.
Gerade die junge Generation, jetzt während Covid ja doch sozusagen erhebliche Einschränkungen hinnehmen musste, hat jetzt nicht Lust drauf, sozusagen nochmal verpflichtet werden für irgendwas. Ja, da muss man tatsächlich sensibel sein. Vielleicht muss es auch kein Jahr sein, ich weiß es nicht. Also auch die Verpflichtungszeiten in der Bundeswehr, die sind jetzt kein Jahr.
Ja.
Da gibt es durchaus schon viel flexiblere Modelle. Ich könnte es jetzt gar nicht im Detail wiedergeben, weil es auch komplex ist. Aber es gibt durchaus im Heimatschutz zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe erstmal ein halbes Jahr zur Bundeswehr, lass mich so ein bisschen grundausbilden. Mach dann sozusagen mein Studium oder was auch immer und gehe dann immer mal so innerhalb von ein paar Jahren für so ein paar Monate nochmal zwischendrin dahin und bin dann am Ende auch voll ausgebildet und kann sozusagen Reserveübungen zum Beispiel machen, auch die Reserve wird wichtiger und kann zum Beispiel in so einem Studium, das Thema hatten wir auch schon, mal Lehrläufe überbrücken, indem ich zum Beispiel 2 Monate zur Bundeswehr gehe, dort gutes Geld verdiene und auch noch sozusagen was lerne und für die Gemeinschaft oder für was auch immer sozusagen dort einen Job mache.
Ne?
Ja. Naja, ist ein sensibles Thema. Also ich glaube, wenn wir eine allgemeine Dienstpflicht oder eine Wehrpflicht wirklich einführen wollen, dann müssen wir eine ganz breite Diskussion führen und müssen auch die Realisierbarkeit in jedem Falle prüfen.
Ne? Ja, und ich glaube, da ist jetzt, wie du gesagt hast, erstmal der falsche Zeitpunkt.
Mhm. So. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Jetzt sozusagen als erste Reaktion auf Ukraine. Sofort, also der Gedanke kam mir natürlich auch sofort. Mhm. Jetzt sagen so, das müssen wir jetzt sofort machen und auf geht's, ist zu schnell.
Ja.
Der Bundespräsident hat das ja auch nicht gefordert, sondern hat eigentlich sich gewünscht, dass wir eine breite Debatte führen.
Ja.
Aber du sagtest es ja auch schon, diese Debatte kommt so jährlich irgendwie so ein bisschen hoch. Dann wird sie geführt und dann verpufft sie auch wieder relativ schnell. Das war hier ja auch der Fall. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich nicht drum rumkommen, das ernsthaft zu diskutieren. Wir schütteln uns ja jetzt noch sozusagen nach der Ukraine-Krise und nach dem Beginn der Ukraine-Krise, nach dem Angriffskrieg, den Russland dort durchgeführt hat. Wir schütteln uns derzeit und gucken, was hat das eigentlich für strategische Effekte? Vieles lässt sich von heute ja auch noch gar nicht richtig absehen sozusagen. Und auch politisch ändern sich da ja Lagen immer mal wieder, ne? Also da laufen viele Verhandlungen und dann gibt's doch Zugeständnisse. Ich sag mal, das Auslaufen der Getreidelieferung jetzt derzeit aus dem Hafen. Und an anderer Stelle platzen dann neue Konflikte auf, ne? Sag ich jetzt mal China, Taiwan als Beispiel. Und wir sehen noch gar nicht sozusagen, was diese neue sicherheitspolitische Lage weltweit wirklich für Effekte und Auswirkungen hat, die auch langfristig wirken. Schöner wird's vermutlich. Friedlicher wird's erstmal nicht, drücke ich es mal so aus. Und wir haben ein 100 Milliarden Euro Paket, um die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen, als Zusatzbudget sozusagen bekommen. Und wir müssen das auch personell irgendwann unterfüttern. Und wir müssen uns als Staat, insbesondere aufgrund der demografischen Entwicklung, eben auch gut überlegen, wie wir uns resilient aufstellen. Und da gehört vielleicht auch das dazu, ne? Dass man wird vielleicht nicht drum kommen, so schwierig das dann für Einzelne am Ende sein wird.
Ja. Du hast jetzt die 100 Milliarden Sondervermögen angesprochen. Wie kommen die denn an?
Naja, also in der Bundeswehr ja sozusagen.
Landen die eins zu eins so in der Bundeswehr?
Ach, so meinst du das? Ja. Also das ist sozusagen ja lange in der Diskussion gewesen, auch parteiübergreifend sozusagen. Ist das jetzt was für die Bundeswehr oder ist es etwas, was für Sicherheit sorgen soll? Also sind wir sozusagen jetzt, beziehen wir andere Ressorts mit ein, die ja auch ihre berechtigte Verstärkung sozusagen benötigen. Also ich sag mal, die Entwicklungshilfe oder im Auswärtigen Amt irgendwelche Dinge sozusagen. Das ist die Frage, könnte man nicht auch für die sozusagen, die auch im weitesten Sinne für Sicherheit mitsorgen, durch State-Building und Entwicklungsprojekte und Ähnliches, könnte man die nicht innerhalb dieser 100 Milliarden auch mit betrachten. Mhm. Aber am Ende, und das war die Entscheidung, ist dieses Sondervermögen wirklich nur für die Bundeswehr. Nur für die Bundeswehr, deren Ausrüstung und Ausstattung. Und ich sage ganz bewusst Ausrüstung und nicht Aufrüstung. Mhm. Das ist ja lange diskutiert worden, aber die Bundeswehr wurde wirklich in den letzten Jahren so schändlich vernachlässigt und so geschunden, dass wir es dringend, dringend nötig haben, und unsere Einsatzbereitschaft überhaupt mal herzustellen, da ganz viele Rüstungsprojekte und so weiter wirklich erstmal durchzubringen. Ne? Ich habe, weil ich jetzt nicht vorbereitet war, sozusagen die genaue Aufteilung dieser 100 Milliarden jetzt nicht im Kopf, aber da gibt es eine Liste, die ist priorisiert. Da ist die persönliche Ausrüstung für Soldaten, Soldaten ganz oben. Mhm. Und da gibt es einzelne Projekte sozusagen, die man als wichtig erachtet hat, die ganz konkret auch einen Nutzen für die Truppe haben, die man jetzt durchsetzt, um damit schnellstmöglich die Truppe sozusagen in einen Zustand zu versetzen, in dem sie auch, weiß ich, eine gewisse Schlagkraft tatsächlich hat. Wir wollen bis 2025 eine schlagkräftige Division. Eine Division ist schon ein sehr großer Truppenkörper innerhalb der Bundeswehr, die weltweit einsatzfähig ist. Und da muss sehr viel Gerät und Ausrüstung sozusagen tatsächlich reingepumpt werden. Mhm. Ne?
Das heißt, im Prinzip könnte man aber auch durchaus mehr als 100 Milliarden gebrauchen.
Ja, also die 100 Milliarden, das klingt jetzt wirklich schrecklich. Das ist eine Zahl, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen da dran sind, 11 oder so.
Ich weiß auch nicht.
Sehr, sehr viele Nullen, ja. Aber diese 100 Milliarden sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das klingt jetzt tatsächlich sehr abgehoben, und natürlich spreche ich jetzt auch als Soldat, den das selbst betrifft. Aber das muss in jedem Falle verstetigt werden, denn einfach jetzt nur mal eine Spritze zu geben sozusagen reicht nicht. Mhm. Das Gerät muss gewartet werden, die Materialkosten schießen in die Höhe, Inflation, ne? Personalkosten explodieren. Überall sehen wir diese Preissteigerungen, und die spiegeln sich natürlich auch im System Bundeswehr wieder. Und es wird nicht ausreichen, nicht auf Dauer. Es muss im Haushalt sozusagen muss es wirklich verstetigt werden, und wir müssen die 2%, die NATO fordert, auch früher oder später wirklich einlösen.
Mhm. Okay. Alles klar, jetzt waren wir eben so ein bisschen bei den Jahren 2017, 2018.
Ja.
Vielleicht spulen wir einmal vor auf die Gegenwart.
Ja.
Magst du noch mal kurz erwähnen, was du gerade so machst?
Genau, also da fehlt tatsächlich, ich würde dann noch mal wieder, wir müssen in die Gegenwart kommen, weil wir im Gegenwartsgeplapper-Podcast sind, sorry. Ich komme heute so ein bisschen ins Plaudern, glaube ich schon. Ich habe noch nicht auf die Uhr geguckt, aber wir sind relativ lang unterwegs. Ja, aber solange du, ich habe gesagt, du sollst mir durch Gähnen zeigen, wenn dir langweilig ist. Das ist bislang noch nicht passiert, also offenbar, dass den Zuhörerinnen und Hörern das genauso geht. Genau, ich würde aber noch mal ganz kurz ansetzen, also 2017 in Köln. Mhm. 2018 dann das Ministerium, um die Serie zu machen und seit Anfang 2019 tatsächlich auf dem Social Media Dienstposten, ne, als Leiter von dem kleinen Social Media Team dort, das wir hatten und auch im Gesamtmarketing immer einer derer, die sozusagen mitreden konnten und in den Arbeitsgruppen über Plakate, Corporate Design, Serien, die wir machen, Marketingaktionen und so weiter, ganz tief drin war und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Mhm. Ich bin dann Mitte 2020 mit einem relativ lauten Knall aus dem Ministerium raus, dann gab es einen kleinen Medienskandal und so weiter, weiß nicht, ob wir darauf noch kommen, musste sagen, ob das wirklich spannend ist.
Doch, aber fahr erstmal
vor. Ja, ich fahr erstmal vor Ort und bin dann in das Kommando Territoriale Aufgaben versetzt worden. Mhm. Das ist, ich nenne es jetzt mal, um es verständlich zu machen, das Inlandskommando der Bundeswehr. Da bin ich hinversetzt worden, relativ ad hoc, also innerhalb von ein paar Tagen tatsächlich auch. Okay. Dann sind so ein paar, wir kommen ja gleich noch drauf, sind Ermittlungen gelaufen und man hat dort erstmal gesehen, wo man mich einsetzen kann. Dann brach aber Corona los und zwar in einer Stärke, in der man dann auf meine Kompetenzworte auch nicht mehr verzichten konnte, sag ich jetzt mal. Bin ein Generalschutzoffizier, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Die sind in diesem Kommando nicht besonders breit gestreut gewesen, in meiner Dienstgradgruppe zumindest nicht. Es gab nur zwei von uns. Und es war nun zwingend notwendig, für die Corona-Krise eine Kapazität aufzubauen, die uns ermöglicht hat, diese Krise militärisch sozusagen auch zu handhaben. Mhm. Und ich bin dort relativ schnell Leiter eines Planungsteams geworden, das versucht hat, meinem dortigen General, das war zu der Zeit General Breuer, der ist ja inzwischen auch relativ bekannt, weil er den Krisenstab im Kanzleramt einmal zeitweise geleitet hat. Er ist jetzt zurück in diesem Teil Berlins und baut dort gerade ein neues Kommando auf. Aber für ihn war ich sozusagen verantwortlich für die Prognosen von Covid mit den Ableitungen für die Bundeswehr. Also ich mit meinem Team habe versucht, durch verschiedene Indikatoren und so weiter herauszufinden, wie sich Covid weiterentwickelt. Wir haben auf RKI geschaut, auf die Medienlage, auf die Entwicklung der Inzidenzen und so weiter und haben versucht, daraus Ableitungen zu treffen für die Bundeswehr. Wie viele Soldaten werden voraussichtlich in den kommenden Wochen eingesetzt? Was müssen wir an Kapazitäten bereithalten? In welchen Bereichen sind die eingesetzt? Also ist es Testen, Impfen, Kontaktnachverfolgung? Was ist medizinisches Personal, was sind die sogenannten helfenden Hände und so weiter und habe da tatsächlich auch anderthalb Jahre lang diesen Job gehabt. Zwischendrin sind dann noch Dinge passiert wie das Ahrtal, Hochwasser, wo wir dann auch in der Operationszentrale relativ schnell in Schichtsystemübergang sind und dann auch das sozusagen verantwortet haben oder mitverantwortet haben. Wir sind dort die koordinierende Stelle gewesen hier in Berlin. Auch da war ich dann in leitender Funktion eingesetzt und bin nach wie vor in diesem Inlandskommando sozusagen in einer Position, wo ich ein Team führe und wir sozusagen diese ganze Inlandslage derzeit wieder ausgerichtet auf den Herbst, was Covid angeht, aber mittlerweile auch was, ich sag mal, sowas wie eine Gasmangellage angeht oder andere Dinge, die noch auf uns zukommen können. Erstmal durchdenken und in einer Art Think Tank planen. Ne? Und das mache ich gerade mit einem Team. Parallel dazu läuft diese Neuaufstellung des sogenannten territorialen Führungskommandos. Also wir wechseln dort die Struktur, gehen dort in eine neue Gliederung über, die uns ermöglicht, wirklich hier aus Berlin die gesamten Inlandseinsätze der Bundeswehr operativ zu führen. Ne? Da sind wir noch nicht ganz in der Lage. Da gibt es jetzt Umstrukturierungen, Personalverschiebungen. Und das wird dann so innerhalb des nächsten Jahres noch eine große Umstrukturierung erfolgen, bis wir dann tatsächlich schlagkräftig sozusagen auch der zentrale Ort in der Bundeswehr sind, von dem aus koordiniert wird. Und dann muss ich sehen, wo genau ich da sozusagen lande.
Mhm. Aber das klingt jetzt erstmal nicht mehr nach so viel Social Media, oder?
Ja, tatsächlich. Also ne, wer sich den Account anguckt, Marcel Bonert, ich habe ja gesagt, ein namensbezogener Account, den habe ich einmal bei TikTok, aber das ist eher so ein bisschen, bespiele ich da so am Rande. Schwerpunktmäßig bei Instagram und auch noch einen kleinen Twitter-Account, den ich aber eher als Echo-Kammer und als Monitoring-Tool nutze, den bespiele ich eigentlich wenig, der wird sehen, dass ich doch relativ intensiv noch Social Media sozusagen da mache. Das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, diese Zeit war sehr, sehr, sehr schön für mich. Wir haben da viel vorangetrieben gemeinsam. Und
hast du da mal ein Beispiel?
Naja, die Social Media Guidelines selbst, ne, mit der wir Soldaten ertüchtigt haben. Wir haben sozusagen den Hashtag kreiert, gemeinsam mit einer Marketingagentur, das wir Social Media Division genannt haben. Mhm. Und wir haben Soldatinnen und Soldaten aufgefordert, wenn sie dann posten, dass sie doch bitte auch dieses Hashtag mitnutzen, um dann so eine kleine Community aufzubauen. Ja, also wer das Hashtag Social Media Division klickt, wird sehen, dass wir da mittlerweile auch schon eine wahnsinnige Community haben, die sich gern dort sozusagen präsentiert, die aus ihrem Alltag in der Bundeswehr berichtet, der wirklich von bis, also ne, da haben wir aus Bundeswehrkrankenhäusern, junge Soldaten, ältere Soldaten, Herr Luffer für Marine mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund, Mann, Frau divers, eher politisch orientiert, eher praktisch orientiert, Kampftruppe, Unterstützer, Offiziere, Mannschaften, Unteroffiziere und so weiter, haben wir wirklich die gesamte Bandbreite der Bundeswehr tatsächlich abgedeckt. Mhm. Ne? Und im Entstehen begleitet zu haben, vorangebracht zu haben und dann sozusagen auch zu sehen, dass es weiterläuft, war sehr befriedigend. Ne? Und wir haben tatsächlich mit dem, was wir seinerzeit in der Arbeitgebermarke gemacht haben, auch sehr viele Preise abgesahnt im Marketing. Ne? Wir haben für unsere Kampagnen, auch für unsere Social-Media-Kampagnen, wirklich eine Vitrine dort im Ministerium stehen gehabt. Ich weiß nicht, das sind 50 oder 60 Preise, auch die wesentlichen Marketingpreise dieser Republik, die wir da nacheinander abkassiert haben. Das war wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit, die uns auch immer wieder die Bestätigung gegeben hat. Wir sind hier First Mover, Early Adopter. Wir treiben sozusagen durch kreative Ideen das Marketing in der Bundeswehr massiv voran. Und wir haben tatsächlich, wir sehen in dem Umfeld bei den großen Playern, dass sie sich auch an uns, an der Bundeswehr orientieren. Und das war ein sehr befriedigendes Gefühl. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich habe da eine persönliche Leidenschaft entwickelt, die ich auch weiter mitnehme. Ich habe auch die entsprechenden Kompetenzen tatsächlich. Ich sehe natürlich das gerade in meiner Altersgruppe. Ich bin jetzt 43 und Oberstleutnant im Generalstabsdienst, dass da die wirklichen Skills, was praktisches Social Media bedeutet, nicht vorhanden sind. Ja, da ist sozusagen in der Regel ein rudimentäres Wissen da, dass es verschiedene Kanäle gibt. Aber wie die funktionieren, wie Algorithmen funktionieren, was Hashtags bedeuten, wie man die im besten Falle aufbaut, wie man so eine Kanalstrategie fährt, ja, welche Kanäle man in einem Zubringersystem eigentlich ins Zentrum stellt und welche man drumherum bastelt sozusagen und wie man das konzeptuell angeht. Da gibt es tatsächlich relativ wenige, die diese Kompetenz einfach haben. Und ich werde auch innerhalb der Bundeswehr, auch außerhalb der Bundeswehr immer noch so ein bisschen als Kompetenzträger in diesem Bereich gesehen. Halt auch so, dass die Dienstzeit zulässt, hier unter Vorträge, bilde weiter. Und noch ein anderer Punkt, und das ist jetzt sozusagen der nochmal ein ganz großer Faktor, bin auch im Deutschen Bundeswehrverband jemand, der dort Stellvertreter ist, das hatte ich gesagt, aber der auch im Bereich Marketing, Medien, Social Media mitverantwortlich ist. Also es gibt einen Medienbereich im Deutschen Bundeswehrverband, der autark agiert und auch, sage ich mal, für sehr viele Produkte innerhalb der Bundeswehr, des Bundeswehrverbandes verantwortlich ist. Wir haben ein Magazin, wir haben eine App, wir haben auch Social Media Kanäle. Aber es geht tatsächlich für mich so ein bisschen darum, da wirklich jetzt mal Druck in diesen Online-Bereich zu bringen. Und das nenne ich es mal Digital First, also das in den Fokus stellen. Yeah. Ne, also dass man tatsächlich die Dinge, mit denen man Menschen erreicht, wo sie sind und gerade den Nachwuchs, ja, die Jüngeren sozusagen, denen jetzt erstmal per se nicht klar ist, warum sie in einem Verein Mitglied werden sollten und hier Verbandsarbeit machen und am Wochenende sich vielleicht engagieren, denen so ein bisschen zu zeigen, ey, wir sind ein moderner Verband, wir haben hier junge Menschen, das Engagieren macht sich Spaß und da so ein bisschen peppiger sozusagen einfach reinzugehen. Ne, und da sozusagen mache ich sehr viel, auch an den Wochenenden, in den Arbeitsstunden, in meiner Freizeit. Das macht mir wahnsinnigen Spaß. Und hier gilt immer noch das, was mir 2017 mein Marketingchef in Köln gesagt hat. Wenn ich nicht selber sozusagen Social Media mache, werde ich irgendwann den Faden verlieren. Mhm. Also ich sagte, hätte ich nicht selber einen TikTok-Account, würde ich dieses Medium einfach nicht verstehen. Ja. Und wie sich es aufbaut, wie man da Videos kreiert und so weiter, um da am Ball zu bleiben. um mich selber mal weiter zu schulen, um die Trends zu erkennen und so weiter, bleibe ich da eben auch noch drin. Ne?
Okay, nachvollziehbar. Ja. Jetzt haben wir schon vorhin ganz kurz so ein kleines Skandelchen erwähnt,
beziehungsweise
sagst du selbst.
Ja.
War das das Panorama-Gate?
Ja, so ist es. Ne? Es wurde seinerzeit unter Panorama-Gate oder dem Hashtag Panorama-Gate diskutiert. Mhm. Du sagst es, im Grunde ist es ein Skandelchen. Es ist halt leider ins Sommerloch gefallen, 2020. Und für mich persönlich war es auch gar nicht so klein, wie sich es jetzt sozusagen vielleicht anhört. Insgesamt ist das wahrscheinlich etwas, was man, wenn man es im Nachgang betrachtet, keine große Geschichte ist. Für mich persönlich hat es aber tatsächlich persönlich ganz konkrete Konsequenzen gehabt, die jetzt auch nicht besonders schön waren, gerade am Anfang. Und deswegen kann ich schon sagen, dass es auch ein handfester Skandal war sozusagen. Aber es ist in der Weltgeschichte ein ganz kleiner Staubfussel, überhaupt keine Frage. Ne?
Kannst du kurz umreißen, was passiert ist sozusagen?
Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde es kurz machen. Mhm. Man kann tatsächlich, wenn man es googelt, ganz, ganz viel dazu finden, da seinerzeit ganz viel Presse eingestiegen ist. Und zwar von allen Seiten, aus allen politischen Lagern. Und auch politisch aus allen Lagern sich dort eingelassen wurde. Ich konnte sozusagen nach einer gewissen Weile mich nur noch zurücklehnen und habe dann sozusagen mir angeguckt, was da gerade passiert. Also da war auf der einen Seite dann auch die Linke, die da fröhlich mitdiskutiert hat, und auf der anderen Seite die AfD, die das auch getan hat. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, Wahnsinn, wer sich alles dieses Falles instrumentalisiert und dort Dinge wissen will, ne? Gut, was passiert war, ist, ich hatte ja angezeigt oder schon mal gesagt, dass ich sehr umtriebig war bei Social Media und da auch, um die Community voranzubringen, sehr, sehr aktiv selbst sozusagen auf diesen Kanälen war, mich vernetzt habe und dort auch im Austausch mit vielen, vielen Soldatinnen und Soldaten war. Und es war jetzt so, dass Panorama, deswegen Panorama geht, also eine ARD-Sendung, Politmagazin, das also jetzt auch Meinungsmagazin ist, also nicht gezwungen ist, sage ich mal, besonders sachlich zu berichten, in meinem Netzwerk jemanden gefunden haben, der offensichtlich, für die offensichtlich, der identitären Bewegung oder mit der identitären Bewegung sympathisiert. So sozusagen der Vorwurf. Das ist so gewesen, dass dieser jemand ein Soldat war, den ich einmal in meinem Leben gesehen hatte, irgendwann 2012 oder 2013, der Kampferfahrung hatte in Kundus und der hat deshalb für mich ein relativ spannender Kontakt war. Ich habe ja gesagt, ich bin auch publizistisch unterwegs, habe viele Bücher geschrieben, viele Aufsätze geschrieben über Auslandseinsätze, Führungskultur in der Bundeswehr, und Draht zu jemandem zu halten, der in einer sehr intensiven Zeit gekämpft hat, ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Diese Kontakte, die sind sehr wertvoll, um immer mal wieder sozusagen das, was ich da geschrieben habe, sozusagen auch mit der Realität abzugleichen. So, und dieser jemand fiel nun in den Fokus eines, ich sag's mal, eines Aktivisten, der sehr umtriebig ist und ich sag mal bei Twitter und auch generell sehr viele Recherchen macht auf eigene Faust. Und dort sozusagen online schaut, was Soldaten treiben, und immer mal wieder sozusagen tatsächlich auch Menschen findet, die da seltsam vernetzt sind. Und wo man auch sagen könnte, Mensch, wie kommt das hier? Ist da jemand rechts oder so? Ne? Da hat er sozusagen den Anspruch, war auch selber mal Soldat und ist so ein bisschen ein selbsterklärter Aufklärer, der dort auf der Suche ist. Er landet oft daneben tatsächlich, das muss man sagen. Meine Akte zu diesem Fall, die ist inzwischen 900 Seiten plus lang. Da habe ich gesehen, was da für Vorwürfe drinstehen, weiß auch sozusagen, was er an anderer Stelle für Vorwürfe angebracht hat. Die sind teilweise maßlos übertrieben, aber hier und da auch berechtigt, auch das muss man sagen. In meinem Falle war das Auffinden, sage ich mal, dieses Kontaktes und die Vermutung, dass dort sozusagen jemand ist, der mit den Identitären sympathisiert, tatsächlich richtig, nenne ich es mal. Aber die Ableitungen, die getroffen wurden, die waren halt maßlos übertrieben. Also jeder, der sich mit mir auch nur länger als 10 Minuten beschäftigt, will sehen, dass mir nichts ferner liegt, als irgendwie in der rechten Szene zu sympathisieren oder dort irgendwelche Meinungen zu vertreten. Das ist wirklich völliger Schrott. Hätte man auch selbst leicht drauf kommen können, hätte auch Panorama selbst leicht drauf kommen können, die hat meine Bücher lesen können, die hat meine Aufsätze lesen können, die hat meine Vorträge anhören können, die online zur Verfügung stehen, haben sie aber nicht gemacht, sondern es hat ausgereicht, dort einen Kontakt zu finden, bei dem ich 3 Likes hinterlassen hatte, die möglicherweise daneben waren sozusagen, ne? Und im Nachgang mit einem relativ klaren Blick drauf, muss man sagen, jupp, sehr unglücklich gesetzt, aber die Ableitungen, dass ich in irgendeiner Art und Weise mit der rechten Szene sympathisiere, in keiner Art und Weise zugelassen haben. Völliger Blödsinn. Ja, und das berichteten die dann an einem Donnerstag in ihrem Magazin. Und zu meiner großen Freude hatten die morgens bereits über die deutsche Presseagentur gestreut und es war sozusagen in allen Medien. Ich habe gesagt, es war Sommerloch. Ich bin aufgewacht mit der Nachricht, ob das, was gerade bei NTV über mich zu lesen ist, ob das stimmt. Und mein Handy explodierte dann sozusagen. Und das Ministerium, das Bundesministerium der Verteidigung hat sich dann eingelassen, auch nicht besonders klug, nenne ich es jetzt mal. Das muss ich tatsächlich so sagen, das kann ich auch, denn man hätte dort durchaus auch anders reagieren können. Aber man streckte relativ schnell alle Viere von sich und hat gesagt, ja, ups, das kann ja gar nicht sein. Und sowas wollen wir nicht in unseren Reihen. Und dann war ich halt raus. Ne? Mhm. Und nochmal, das war ziemlicher Blödsinn. Das lässt sich sozusagen auch leicht nachvollziehen. Ich hatte das große Glück, dass auch objektive Berichterstattung erfolgt ist, dass ich die Möglichkeit hatte, zum Beispiel im Spiegel ein Interview zu geben, dass gute Recherchen von der Welt gemacht wurden, sogar von der Bild, der man das ja nicht unbedingt zutraut, aber mir hatte mal jemand geschrieben, der sachlichste Artikel diese Woche kam von der Bild und das war auch so. Ja, die haben sozusagen beide Seiten betrachtet und haben eine ziemlich gute Analyse gefahren, da bin ich auch nicht ganz schadlos bei weggekommen. Ja, ich war da vielleicht ein bisschen leichtsinnig, überhaupt keine Frage, ich habe da nicht genau hingeschaut, habe aber auch immer wieder erklärt, wie die Social-Media-Mechanismen sind. Und die sind immer dynamisch, die sind schnell. Und wenn ich staatstragend mir alles immer durchlese, stundenlang, und dann irgendwie so einen abgestimmten Post setze, brauche ich dir nicht erzählen, dann kann ich es auch sein lassen. So funktioniert Social-Media nicht. Also ja, ich lag da sicherlich daneben. Und wurde dann in der Folge auch ganz massiv tatsächlich von der Bundeswehr unter die Lupe genommen. Der militärische Abschirmdienst hat mich stundenlang intensiv befragt, auch wirklich durchleuchtet. Ich weiß nicht, was die alles sozusagen bei mir wirklich unter die Lupe genommen haben und auf welchen Wegen, aber sie wussten sehr, sehr viel. Das habe ich in den Vernehmungen tatsächlich gemerkt. Aber am Ende, nach leider 17 Monaten erst, weil das wirklich eine intensive Untersuchung war und man dort natürlich in keiner Art und Weise irgendwie wen durchkommen lassen wollte, der vielleicht am Ende dann doch mit der rechten Szene sympathisiert. Am Ende nach 17 Monaten stand dann sehr klar, die Ampel ist auf grün. Kein Verdacht in keiner Art und Weise, dort irgendwie zu sympathisieren. Und das Ganze ist dann auch mit einer sogenannten Absehensverfügung geendet. Ich habe natürlich einen Warnschuss bekommen und bin natürlich auch sehr viel vorsichtiger bei Social Media.
Ja.
Aber da sieht man die Risiken, die auch so eine Tätigkeit dort birgt in jedem Falle. Vielleicht noch ergänzend, man hat dann natürlich nicht locker gelassen, nachdem man merkte, ups, das dreht sich medial so ein bisschen gegen uns, weiter zu recherchieren und hat dann hier und da noch Likes rausgekramt, hat dann auch noch Vorträge gefunden, die ich gehalten habe, so Panorama in rechtsextremen Kreisen, die aber auch alle ganz leicht erklärbar sind, ja, wo ich sagen muss, pass auf, ich habe hier in zwei Burschenschaften vorgetragen. In einer dieser Burschenschaften hat vor mir Joachim Gauck vorgetragen, Wolfgang Schäuble, der Papst und so weiter, ne? Also da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren können. Und die andere Burschenschaft ist mittlerweile tatsächlich unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes, war es aber zu der Zeit, zu der ich da vorgetragen habe, nicht. Und im Übrigen bin ich jemand, der auch dahin geht, wo es unbequem ist. Ja, solange wir im demokratischen Spektrum sind, solange wir hier keine Grenzen, die verfassungsgemäß legitim sind, übertreten, bin ich bereit, mit allen Fronten zu sprechen. Ich nehme nicht deren Meinung an. Ja, ich bin sozusagen jemand, der nicht die Meinung meines Gegenübers einfach nimmt sozusagen und der dann zustimmt, sondern ich vertrete da meine Meinung und gehe mit denen in Diskurs. Mhm. Und das habe ich dort an dieser Stelle auch getan. Habe dann tatsächlich nach der zweiten Burschenschaft gesagt, okay, das ist mir zu schräg, ich mach's nicht mehr, aber das ist eine persönliche Entscheidung gewesen. Ja, und seitdem habe ich nie wieder mit irgendeiner Burschenschaft irgendwas zu tun gehabt sozusagen. So, und ich habe genauso mit Linken gesprochen. Ja, ich war auf Demonstrationen, vor Bundeswehrveranstaltungen, bin zu denen hin und habe dann mit denen wirklich minutenlang, stundenlang diskutiert und Argumente ausgetauscht und sehe auch nicht, was daran falsch sein sollte. Ne? Aber das haben die dann auch noch rausgekramt, dann gab es wieder so einen kleinen Skandal, aber am Ende, glaube ich, wenn man es heute recherchiert, sieht man, was dahinter liegt. Man hat dort sozusagen gesucht und hat dann gefunden und hat dann da aus so einer kleinen Geschichte eine Riesennummer gemacht. Hat vielleicht nicht mit dem Boomerang gerechnet, den es dann sehr vehement gab. Mhm. Mittlerweile ist die Nummer aber, so hoffe ich, tatsächlich durch und wir sind dann alle mal wieder in unsere rationalen Bubbles zurückgekehrt und sehen das tatsächlich als Negativbeispiel für, von mir aus auch Cancel Culture. Ja, das ist ein Kampfbegriff, der auch heftig diskutiert wird. Für mich war es das in der Zeit, die hat ja auch funktioniert, wie man gesehen hat. Mhm. Und ich hoffe, das bleibt als Negativbeispiel stehen, wie man es halt nicht macht. Ne? Ja. Ja, okay. Doch ein bisschen weiter ausgeführt, aber jetzt kennst du so ungefähr diese Geschichte vom Panorama geht.
Genau, ja, jetzt sind wir einmal alle schlauer.
Ja.
Und ich glaube, hinterher bist du jetzt wahrscheinlich auch einfach super krass sensibilisiert,
wie man mit
Social Media umgeht.
Klar, wobei man eben auch sagen muss, man kann Social Media Postings bei Instagram verändern im Nachgang.
Ja.
Du kannst Accountnamen umbenennen, wenn du einen Like hinterlässt und dann 3 Jahre später irgendjemand findet, dann hat er nichts zu sagen. Ja, da kann man Hashtags ändern und so weiter. Steht auch nicht bearbeitet dran. Mhm. Da steht manchmal bei Instagram, manchmal nicht. Es verschwindet aber in jedem Fall nach einer Zeit.
Ach,
und man kann da, man kann da ganz viel tatsächlich auch, sage ich mal, interpretieren in Dinge, die da einfach nicht hingehören. Auch das muss man, wenn man sich wirklich mit Social Media beschäftigt und auch mit der Schnelllebigkeit, dann wird man da hinkommen, dass durchaus mal Likes daneben gehen können. Das kann passieren. Ich bin sensibilisiert, aber auch da, in unseren Social Media Guidelines, du hast ja gefragt, was da drin steht, steht ein Satz, der ganz wichtig ist. Das, was in der Realität gilt, gilt auch online.
Mhm.
Das ist so eine Daumenregel, die wir den Influencern, hätte ich es was gesagt, also den unseren Markenbotschaftern, unseren Soldatinnen und Soldaten, zivilen Bundeswehrangehörigen immer mitgeben. Wenn ihr nicht genau wisst, sollte ich das jetzt hier erzählen bei Social Media, sollte ich dieses Foto posten, dann fragt euch doch folgende Dinge, gibt es eine Checkliste und der Grundsatz ist immer, das, was in der Realität stimmt oder richtig ist oder falsch ist, ist auch online richtig oder falsch.
Ja.
Und diese Daumenregel, die ist tatsächlich immer gültig. Aber es zeigt eben auch, dass was in der Realität Realität ist, ist online auch Realität. Bedeutet, wenn ich über die Straße laufe und mich mit jemandem unterhalte und dann weitergehe, dann kann es durchaus sein, dass der irgendeinen AfD-Hintergrund hat, ohne jetzt hier sozusagen mich für oder gegen eine Partei zu positionieren. Das darf ich nämlich als Soldat nicht. Es kann auch durchaus sein, dass der einen Linksaußen-Hintergrund hat. Es kann auch sein, dass der in seiner Freizeit in irgendwelchen Organisationen ist, die nicht verfassungsgemäß sind.
In der Burschenschaft zum Beispiel.
Wobei es auch Burschenschaften gibt, die völlig unkritisch sind. Ne? Das muss man halt auch sagen. Für mich ist es halt nichts, diese Art und Weise. Und deswegen habe ich für mich persönlich beschlossen, ich mache das nicht mehr. Aber da muss man sozusagen einfach wissen, dass man den dann gestreift haben kann in seinem Leben und dass man vielleicht auch gesagt haben kann, das, was du hier sagst, ist gut.
Ja.
Aber dass man eben den ganzen Hintergrund nicht kennt. Und das ist im Übrigen bei Social Media auch so. Wenn dort irgendjemand diskutiert, dann gehe ich ja nicht auf dessen Profil, gucke mir das komplett an.
Ja.
Gehe dann, finde noch raus, welche Likes der vielleicht irgendwo gesetzt hat und kenne dessen ganzes Leben. Das ist nicht möglich. Das ist unmöglich bei Social Media. Wenn ich diesen Anspruch habe, dass ich sozusagen mit jedem, mit dem ich dort verbunden bin, sozusagen zu 100% transparent arbeite, ich jeden Like von dem kenne, jeden Kommentar, jede Zugehörigkeit zu irgendwelchen Organisationen und so weiter, dann muss ich es lassen. Das ist unmöglich.
Dann bist deswegen, du wahrscheinlich bei Meta.
Und hast genau. Dann kann man da, oder ich sitze oder ich verbringe meine gesamte Freizeit damit, mich bei Social Media in die eine oder andere Richtung zu äußern. Wenn ich diesen Anspruch habe, dann darf ich nicht Social Media machen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das, was wir bei Social Media brauchen, eine Fehlerkultur. Ja. Ich habe ausgerechnet mit meinem Büro-Buddy, Sven, schöne Grüße, seinerzeit im Ministerium. Kann ich auch sagen, Fregattenkapitän Sven Könnecke, das ist jemand, der auch bei Social Media präsent ist, der mit mir gemeinsam auf der Arbeitsebene maßgeblich die Social Media Guidelines geschrieben haben. Da haben natürlich noch viele andere mitgearbeitet. Aber das war sozusagen maßgeblich unser Auftrag in unserem Büro. Der sozusagen kennt sich in diesem Bereich auch sehr gut aus, hat mich auch beobachtet, kennt mich in meiner Freizeit und so weiter. Wir haben mal ausgerechnet, in den Jahren, in denen ich sehr aktiv war, wie viele Likes ich wohl hinterlassen habe.
Mhm.
Und das sind mehrere 10.000.
Wow.
Ne? Und da habe ich sozusagen auch immer gesagt, pass auf, diese Likes sind daneben gegangen, keine Frage.
Mhm.
Die hätte ich mit dem Wissen, was ich heute habe, so nicht setzen sollen. Da können aber auch noch welche dazukommen. Ja, ich sag, pass auf, es sind vielleicht 30.000 Likes, die ich gesetzt habe. Das mag sein, dass da 5 daneben gegangen sind, vielleicht auch 10, vielleicht sind sogar 20.
Ja.
Aber erstens, niemals wird es so sein, dass es auf den ersten Blick klar als politisch außen, egal ob links oder rechts, erkennbar ist. Das ist immer, wenn das so gewesen sein sollte, dann ist es etwas, wo man wirklich Aufmerksamkeit drauf legen muss, wo man sich wirklich mit beschäftigen muss, mit diesem Posting und so weiter und so weiter. Das zum einen. Und zum anderen wird es dann immer so gewesen sein, wie ich gerade gesagt habe, oder es besteht immer das Potenzial, dass da auch im Nachgang noch irgendwas verändert wurde oder so. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Ja. Mag sein, dass es da nicht so gewesen ist, aber wer glaubt sozusagen, dass Social Media so funktioniert, dass man dort 30 Hashtags, die ich über Instagram setzen kann, mir durchlese, bevor ich ein Like setze, der hat Social Media nicht verstanden, so leid es mir tut. Der lebt vielleicht in Social Media, ist aber kein Teil der Social Media Welt, sondern ist dort nur unterwegs, um Leute irgendwie in irgendwelche Richtung anzuschwärzen, zu denunzieren oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Was wir brauchen, ist eine Fehlerkultur und einen Blick fürs Ganze. Ja. Ja, wenn so ein Ding mal daneben gegangen ist, bei wem auch immer, muss man den Blick aufs Ganze nehmen und sagen, okay, wie verhält er sich sonst? Was postet er sonst? In welcher Community ist er unterwegs? Und dann kommt man auch relativ schnell zu einer Antwort, ob das hier richtig war oder nicht. Ja. Ich habe einen Kameraden, Robert Sedlacek-Müller, schöne Grüße nach Hamburg, auch ein sehr bekannter Veteran, der auch viel publiziert und so weiter, der mir gesagt hat, ah, guck an, das ist ja ein Ding. Ich habe ihn vorher angerufen, habe gesagt, pass mal auf, was mir da passiert ist. Mhm. Und da sagt er, ganz ehrlich, da hätte man noch sagen können, Herr Bonert, schauen Sie mal bitte, schauen Sie sich mal diese 3 Likes an. Und hätte ich gesagt, ach du Scheiße, verdammt nochmal. Hätte ich mir die angeguckt, hätte ich gesagt, oh Gott. Ja. Und hätte mir noch gesagt, übrigens, er sympathisiert auch da. Und dann hätte ich gesagt, ach du Scheiße, hätte die Likes weggenommen. Ja. Ende der Geschichte.
Gut wäre gewesen.
Ja. Ja, und dann hätte man vielleicht sich diesen Soldaten natürlich nochmal ziehen können. Gegen den wird auch ermittelt. Ich kenne den Sachstand natürlich nicht. Oder wurde ermittelt, wie auch immer. Und dann hätte man da, ne, dann hätte man diesen Fall aufgedeckt, jawohl, und hätte diese Geschichte da gemacht. Ja. So. Aber so eine Nummer daraus zu machen, war relativ schwach, sage ich mal. Ne? Hat auch leider mein Bild von öffentlich-rechtlichen Medien, das bis dahin sehr, sehr gut war, leider ein bisschen verändert, ne? Muss ich persönlich halt auch sagen. Ne? Ich gehe da, oder insgesamt diese Medienwelt, die Mechanismen, hab ich einmal in die Matrix geguckt, bin ich vielleicht vorher noch ein bisschen naiver unterwegs gewesen, habe ich jetzt ein bisschen anderen Blick drauf, bin natürlich auch vorsichtiger. Andererseits verstehe ich auch ein bisschen besser, wie das System funktioniert und wie man es vielleicht ein bisschen besser nutzen kann. Ne?
Ja. Okay. Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über
alles
und wirklich alles gesprochen.
Der längste Podcast ever, oder? Was ist deine Stundenzahl, die du mal geknackt hast?
Ich glaube 2,5 Stunden mit
Willi Herren. Nee, so viel Zeit habe ich auch nicht. Ich habe nämlich Hunger mit Willi Herren.
Ja. Es war auch noch im letzten Podcast Schokolade zum Frühstück. Das war mein erster Podcast. Genau, und da hat Willi fast seinen Auftritt verpasst, weil wir so lange ins Plaudern kamen.
Ja, ja, okay, verdammt cool. Nochmal. Ja. Mein Magen sagt mir, dass wir halt in der nächsten halben Stunde bestimmt zu einem Ende kommen.
Ja, ja, meiner mir nämlich auch.
Ja, ja, okay, so lange waren wir tatsächlich nicht gefasst, aber ja, ich finde es schon spannend. Und wie ich gerade schon gesagt habe, du müsstest ja gähnen, wenn es nicht spannend wäre, von daher. Ja.
Nee, eben, und das tue ich dann nicht.
Dein Magenknurren höre ich hier drüben aber auch.
Genau, wir können ja uns langsam dem Ende nähern.
Ja, ja, können wir so langsam machen.
Genau. Ja. Ich möchte aber sehr gerne noch mit dir über Publikationen sprechen. Du hast welche erwähnt. Magst du die noch namentlich nennen?
Ja, ich habe tatsächlich, also ich publiziere, hatte ich gesagt, so ein bisschen mit dem Einsetzen der Afghanistan. Meine Afghanistan-Vorbereitung habe ich angefangen, wie in so einem Tagebuch sozusagen, das so ein bisschen zu verschriftlichen und habe relativ schnell gemerkt, dass Menschen das interessiert. Es waren kleinere Artikel, die ich in sogenannten Truppengattungszeitschriften veröffentlicht habe. Das sind so relativ kleine Nischenprodukte, die dann aber in einem Kreis von Soldatinnen und Soldaten gelesen werden, die unmittelbar mit diesen Dingen beschäftigt sind. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, das findet Anklang, da gibt es Rückmeldungen. Ich kann auch irgendwie einigermaßen schreiben und habe das dann so ein bisschen intensiviert. Habe viele Aufsätze geschrieben, habe zum Beispiel auch über Social Media Aufsätze geschrieben dann, um auch für mich immer noch mal so ein bisschen es nicht nur operativ oder strategisch, praktisch zu machen, sondern immer auch mal wieder abzusteigen in die wissenschaftlichen Erkenntnisse, in die Forschung und so weiter und da sozusagen auszuloten, in welchen Bereichen wir uns gerade bewegen, wo die Bundeswehr da steht, ne, wie es mit der Entwicklung der Community aussieht und so weiter. Habe ich gerade einen veröffentlicht zuletzt in einem Buch, Anfang des Jahres einen Aufsatz, der heißt Wir gegen Extremismus, mit einer zivilen Bundeswehrangehörigen und einem Kameraden zusammen, Hallo Fabio, Hallo Lena. Wir haben eine Kampagne, auch aus Panorama geht erwachsen, Hashtag Wir gegen Extremismus irgendwann mal entwickelt, in der wir klar aufgezeigt haben, pass auf, wir als Bundeswehrsoldatinnen, Soldaten, zivile Angehörige, uns liegt nichts ferner als Extremismus, insbesondere Rechtsextremismus. Wir kennen diese Vorwürfe, wir haben schwarze Schafe in unseren Reihen, aber der ganz, ganz große Teil der Bundeswehr steht sozusagen ganz klar auf dem Boden der Verfassung und jagt uns bitte nicht mit diesem Zeug. Wir gucken selber kritisch drauf, ihr sollt von außen kritisch drauf gucken, aber verteufelt hier bitte nicht die ganze Truppe. haben sie eine kleine Social-Media-Kampagne gefahren, an der mittlerweile knapp 2500 Menschen schon teilgenommen haben. Auch ein paar Supporter von außen, sogar ein paar Politiker. Mhm. Und die hat sozusagen online erstmal eine starke Message gesendet. Und dann, ne, um das zu reflektieren, was ist passiert, welche Reichweiten hatten wir, welche Diskussionen sind erfolgt, habe ich auch diese Dinge immer mal wieder in Aufsätzen gespiegelt und habe dann insgesamt, glaube ich, über 100 Aufsätze schon veröffentlicht. Letztes Jahr auch im Spiegel tatsächlich mal einen geschrieben. Da ging es so ein bisschen um diese Rückkehr, diese Rückkehr aus Afghanistan, die ja jetzt nicht so ganz glücklich verlaufen ist im ersten Wurf, ne, diese Soldatinnen und Soldaten, die da relativ einsam am Flughafen ankamen, und das sollten dann 20 Jahre Afghanistan genau gewesen sein. Ich habe das mit der Strack-Zimmermann, mit der Agnes-Marie Strack-Zimmermann neulich diskutiert, auch auf einem Podium. Mhm. Und sie sagte auch nochmal, weil ich in meinem Vortrag, den ich gehalten hatte, gesagt habe, also das ist wirklich ein Tiefpunkt des Verhältnisses Politik-Militär, Militär-Gesellschaft gewesen, die nochmal ganz deutlich aufgezeigt hat, das war hier ein internes Kommunikationsproblem. Ja. Da wären ganz viele natürlich da gewesen. Und das habe ich ihr auch abgekauft. Ne? Sie ist eine sehr ehrliche Frau. Und ich habe auch die Diskussion damals verfolgt. Also ne, über diese Geschichte habe ich dann auch einen Spiegelartikel zum Beispiel veröffentlicht mit ein paar Forderungen oder mit einer soldatischen Sicht, um immer mal wieder sozusagen auch diese Sicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Also sehr viele Aufsätze in jedem Falle, viele aber auch in Fachmagazinen und so. Und ein paar Bücher habe ich auch geschrieben, genau, du erwähntest es ja.
Ja, eins liegt,
hier vor uns tatsächlich, ja.
Oder vor uns, ja.
Ja, vor uns. Das heißt Innere Führung auf dem Prüfstand, Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Ja. Ich hatte ja gesagt, dass ich relativ viel mit Afghanistan dann, ne, anfangs Afghanistan sehr viel geschrieben habe, auch während des Einsatzes, insbesondere nach dem Einsatz, habe mich mit militärischer Führungskultur und mit diesen Einsätzen selbst beschäftigt, weil es eben sehr prägend war und ich dort auch gesehen habe, was es mit unseren Soldaten macht. Und ich habe, also so man das sagen kann, ne, das ist natürlich ein bisschen Nischenliteratur, das wird schon ganz gut gelesen, das freut mich auch, aber es ist natürlich nichts, was auf irgendwelchen Bestsellerlisten landet oder so, ne? Aber es ist sowas wie eines meiner zwei Hauptwerke, nenne ich es mal. In diesem Buch, Innere Führung auf dem Prüfstand, habe ich all das, was ich jetzt in, ich sag mal so in knapp 8 Jahren praktischer und theoretischer Beschäftigung Afghanistan zusammengesammelt hatte, publiziert habe und so weiter, habe ich da in eine Zusammenfassung gegossen, um dann mal sozusagen aus dieser Lagefeststellung mal wirklich Erkenntnisse zu bewerten und zu folgern. Ne, und Lehren abzuleiten für die Bundeswehr, für Politik und Gesellschaft, wie man den Einsatz vielleicht beim nächsten Mal besser angehen sollte. Ne? Strategisch, kommunikativ und so weiter und so weiter.
Tatsächlich habe ich beim Lesen des Titels gedacht, in dieser Legislatur, in der 20. gibt es ja jetzt den Untersuchungsausschuss, den ersten Untersuchungsausschuss Afghanistan. Da geht es ja auch um den Abzug. Nach der Lektüre kann man sich den Untersuchungsausschuss ja womöglich sparen, oder?
Na, das ist natürlich übertrieben. Also das ist um Gottes Willen, so würde ich niemals wuchern. Ich könnte jetzt hoffen sozusagen, dass dieses Buch irgendwie mal irgendwer da dort mit agiert liest, denn ich glaube schon, dass viele Sachen auf der Hand liegen. Ne? Ich habe auch in dieser Publikation, habe ich neben der ganzen praktischen Erfahrung, die ich selber gemacht habe, die ich von Kameraden abgegriffen habe und die ich aus, ich sag mal, Einsatzberichten einfach gezogen habe, ja, wo ganz einfach dargestellt wurde, Folgendes haben wir gemacht, Folgendes passiert, Punkt. Mhm. Habe ich auch die ganze wissenschaftliche und politische Literatur durchgescannt und habe die dann auch mit einbezogen und glaube, dass viele der Lehren eigentlich auf der Hand liegen. Ne? Und das habe ich auch in dem Buch sozusagen dargestellt. Man muss es dann bloß am Ende noch machen. Ich glaube schon, also diese Enquete-Kommission für Afghanistan und auch der Untersuchungsausschuss für die Mil-EWAC-OP, also für die Operation, die dann im Nachgang des 20-jährigen Einsatzes nochmal kurz erfolgt ist, um die afghanischen Ortskräfte zu retten, die sind sehr wertvoll. Mhm. Die sind beschlossen, was ich schon mal eine sehr starke Geste finde und ein sehr starkes Signal auch nach außen. Die Veteraninnen und Veteranen, die Einsatzveteranen, die in den Auslandsmissionen waren, schauen sehr genau auf das, was dort passiert. Ja, wir haben 92.000 Einsatzveteranen Afghanistan ungefähr in Deutschland. Mhm. Es gab letztes Jahr im Oktober einen Abschlussappell Afghanistan, sehr, sehr würdig. Es gab eine Veranstaltung im Paul-Löbe-Haus, wo man mit Politikern zusammengekommen ist. Das wurde zur besten Sendezeit auch im Fernsehen übertragen bei Phoenix, bei ARD. Ja, das war wirklich eine klasse Sache. Aber das ist dann auch im Nachgang relativ schnell wieder aus dem Fokus geraten. Und ich nehme schon wahr, wenn ich so durch Verbände reise und auch im Deutschen Bundeswehrverband auf Veranstaltungen bin, dass das Thema die Menschen immer noch bewegt. Also diese ungünstige Kommunikation der Politik in vielen Jahren des Auslandseinsatzes, ja, statt Krieg, international bewaffneter Konflikt, statt gefallene Soldaten, einsatzbedingt ums Leben gekommene. Wirklich, ne, anstatt sozusagen, da gibt's Gefechte, sind es nur kleine Scharmützel, was auch immer gewesen. Man hat sozusagen dort das Gefühl gehabt, dass viele der Dinge, die wir dort gemacht haben, die dort angegangen wurden, einfach nicht in die Öffentlichkeit getragen wurden, politisch, medial kaum aufgegriffen wurden und bevölkerungsseitig weder verstanden wurden, noch mit besonderem Interesse entgegengetreten wurde. Und das hat Soldaten schon beschäftigt und beschäftigt sie bis heute. Mhm. Und deswegen finde ich schon stark, dass diese beiden Kommissionen etabliert sind. Und wir hoffen jetzt sozusagen, dass die Outputs auch entsprechend sind. Mein Chef, der Deutsche Bundeswehrverband-Chef sozusagen, André Wüstner.
Schöne Grüße.
Ja, schöne Grüße an André. Ist auch Teil sozusagen der Enquete-Kommission und wird da ordentlich mitmischen. Das freut mich natürlich. Ist selber auch Afghanistan-Veteran und wird dort seinen Teil zur Aufarbeitung beitragen. Ich weiß auch, dass sozusagen Experten dort gehört werden sollen, also wirklich auch Soldatinnen, Soldaten, Vertreter anderer Ressorts, die im Einsatz waren und nicht sozusagen auf, ja, irgendwo im Elfenbeinturm dann irgendwo rein wissenschaftlich irgendwie versucht wird, das zu analysieren. Es wird auch versucht, so haben wir zumindest viele Politiker, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder bestätigt, das Ganze transparent zu gestalten. Also die Ergebnisse dann auch wirklich mit Druck transparent nach außen zu tragen. Und das ist eine große Hoffnung. Und da werden wir als Bundeswehrverband natürlich auch darauf achten, sozusagen, und den entsprechenden Druck unsererseits, wenn der notwendig, Richtung Politik, Richtung Ministerium aufbauen, um dann sozusagen die Dinge auch wirklich nach außen zu tragen und noch viel wichtiger dann auch zu beachten. Denn Lessons learned und Lessons identified zu identifizieren ist halt das eine, aber dann sozusagen bei den nächsten Einsätzen dann auch darauf zu hören und darauf zu achten, dass Dinge, die vielleicht falsch gelaufen sind, jetzt besser laufen, ist natürlich der wichtigere Schritt. Ne?
Ja. Okay, was genau ist denn, also was genau macht die Enquete-Kommission? Das kann ich hoffentlich eines Tages auch André Wüstner selbst fragen, aber vielleicht magst du es schon mal vorwegnehmen.
Ja, wenn ich es, auch da bin ich jetzt, also ich weiß es schon, aber ich bin natürlich mit 1000 Themen parallel beschäftigt. Ich habe es hundertprozentig jetzt gar nicht präsent, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Ich könnte jetzt hier mein Büchlein blättern, dann käme ich drauf. Mhm. Deswegen nicht mit dem Anspruch auf hundertprozentige Vollzähligkeit, nenne ich es mal, oder hundertprozentige Richtigkeit, aber die Enquete-Kommission untersucht mehrjährig, also auf 2 Jahre, glaube ich, angelegt, ob der Auslandseinsatz, die 20 Jahre Afghanistan sozusagen vernünftig verlaufen ist oder wo es Verbesserungspotenzial gibt. Und zwar, indem es vollumfänglich Experten befragt, all das sozusagen, was publiziert wurde, was wissenschaftlich untersucht wurde, was politisch gelaufen ist, transparent aufarbeitet, darstellt und versucht, ein klares Bild zu bekommen, was ist überhaupt während dieser 20 Jahre gelaufen. Und daraus möchte man für den Afghanistan-Einsatz sozusagen Lehren ziehen, die man aber auch auf andere Einsätze sozusagen überträgt. Also es wird im Kern um den Afghanistan-Einsatz gehen. Es soll aber nicht dabei bleiben sozusagen, dass man jetzt nur über Afghanistan redet, sondern man bezieht die anderen Einsätze in welcher Form auch immer auch sozusagen ein. Ne? Mhm. Und die haben mit ihrer Arbeit begonnen, so wie ich es verstanden habe. Also die Kernkommission ist gebildet. Und die werden jetzt, ich weiß gar nicht, Sommerpause ist ja dieses Jahr sowieso ein bisschen schwierig, auch hier für viele im Bundestag. Ich weiß also nicht genau, wie die da vorangehen. Lass mich natürlich aber, sobald es ein bisschen intensiver wird, über den Bundeswehrverband in jedem Falle auf dem Laufenden halten. Und die werden dann so nach und nach sozusagen da eintauchen. Und ich vermute auch, dass sie sowas wie Zwischenergebnisse präsentieren werden. Da gibt es auch einen Termin sozusagen, bis zu dem gesetzt Ergebnisse da sein müssen. Und ich bin jetzt sehr gespannt sozusagen, wann da die ersten Kommunikationen nach außen laufen. Also das ist tatsächlich der Anteil Enquete-Kommission.
Okay, das ist dann ja so eine Art Evaluierungsmedium,
ja,
oder?
Ja, das kann man so bezeichnen, auf jeden Fall.
Okay,
ja.
Gut, das habe ich mir vorgestellt.
Ja, okay. Ja, da setzen wir sehr viel drauf. Ne?
Ja.
Das Zweite, wir waren ja kurz bei Publikationen abgebogen.
Ja.
Und ich hatte gesagt, es gibt sowas wie zwei Hauptwerke, wenn man das so nennen kann, in dieser kleinen Nische.
Nur bei dem?
Genau, das zweite Buch, was ein Sammelband ist, also was ich jetzt nicht als Monoautor geschrieben habe, dass ich so ein bisschen so bezeichnen würde, heißt Die unsichtbaren Veteranen.
Mhm.
Das habe ich 2016 mit einem Kameraden gemeinsam als Herausgeber verantwortet für seinerzeit den Bund Deutscher Einsatzveteranen. Alles, was wir über dieses Buch einnehmen, fließt auch in die Veteranenhilfe sozusagen. Und wir wollten mit 33 anderen Autoren wissenschaftlich, praktisch, journalistisch und so weiter darauf aufmerksam machen, dass es übrigens in unserer Gesellschaft neue Veteranen gibt. Junge Veteranen, Menschen, die sich als Einsatzveteranen definieren, die aber nicht irgendwie in einem Weltkrieg waren oder so, sondern die jetzt aus Afghanistan, aus Kosovo, aus weiß ich nicht wo zurückkehren und die sagen, meine Identität ist die eines Veteranen, eines Einsatzrückkehrers. Und das haben wir das Gefühl, ist gesellschaftlich irgendwie gar nicht so wirklich präsent. 2016 in jedem Falle nicht gewesen. Ich glaube schon, dass sich ein bisschen was verbessert hat. Und auch, ich sag mal, das Ende Afghanistan war ja schon kurzzeitig zumindest medial im Fokus. Und insgesamt ist gesamtes Militär, Soldatinnen, Soldaten und so weiter, alles, was drumherum dazugehört, ist ja seit Beginn des Ukraine-Krieges tatsächlich auch stärker in den Fokus geraten. Mhm. Also da liegt trotz aller Tragik auch eine gewisse Chance, dieses Thema Bundeswehr und Gesellschaft, Einsatzrückkehrer, wie behandeln wir die eigentlich? Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir ihnen? Wie viel Stolz billigen wir ihnen zu? Welche Tradition billigen wir ihnen zu? Gibt es mal in Zukunft sowas wie Militärparaden? Können wir uns das vorstellen, dass einsatzrückkehrende Verbände auf der Straße 17. Juni marschieren und die Bevölkerung dabei ist und dann sozusagen die wieder empfängt? Ne? Das ist schon eine Vision, die ich habe. Aber ne, diese Themen sozusagen, die sollten wir angehen und diskutieren, denn der Leidensdruck bei denen, die traumatisiert oder verwundet sind, der ist wirklich stark. Ja. Und die Wertschätzung, Anerkennung insgesamt von gerade Einsatzrückkehrern, aber auch von Soldatinnen, Soldaten generell, die halte ich persönlich schon für verbesserungswürdig. Und da kämpfen wir auch im Bundeswehrverband gerade dafür, dass sozusagen sich das bessert. Ne?
Okay,
ja.
Ist klar. Top, dann haben wir jetzt noch zwei Publikationen besprochen.
Gibt
es denn noch ein Thema, das dir unter den Nägeln brennt?
Jetzt muss ich mal tatsächlich kurz überlegen. So, so ganz groß eigentlich nicht. Ne? Wir haben über Social Media gesprochen und diesen Teil auf Panorama geht oder vielleicht wie gegen Extremismus, Kampagnen, die wir ableiten können und wie wir generell, übrigens nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch gesamtgesellschaftlich vielleicht bei Social Media mal miteinander umgehen sollten. Ja, ja. Etwas weniger emotional aufgeladen, sondern vielleicht so ein bisschen normaler, in Anführungsstrichen. Dann haben wir gesprochen über das Thema Afghanistan, Auslandseinsätze generell, ne, was mir ein Herzensthema ist und damit verbunden auch Veteranen und Einsatzveteranen und so weiter, Auslandseinsätze. Ja, und dann, genau, haben wir über ein bisschen über mich, meine Person, Bundeswehr generell, wie kommt man da eigentlich rein, Deutscher Bundeswehr und Ähnliches gesprochen. Das sind, glaube ich, die ganz großen Themen, von denen ich mir auch gedacht habe, dass wir irgendwie die heute anreißen. Ne? Also,
haben wir so weit abgedeckt?
Nee. Ja, schon. Also mein Herzensthema, das weiß nicht, ob das hier rauskam, Leidenschaft bei Social Media, klar. Herzensthema ist das Veteranenthema. Mhm. Rückkehrer, traumatisierte Bundeswehrgesellschaft generell, wo ich ganz viel Potenzial für eine gute Veteranenpolitik und eine gute Veteranenkultur sehe, die gesund in Deutschland noch wachsen könnte. Ne, da sehe ich sozusagen meinen Weg und meine Energie, die ich sozusagen in diesem Bereich stecke, vor allem, auch mit Social Media übrigens, vielleicht doch noch ein Punkt, damit kann man es vielleicht so ein bisschen abbinden, weil sich ja viele mal fragen, okay, Veteranen, wie kommt man da mit denen in Austausch, wer ist das überhaupt, erkennt man die, wo sind die, vielleicht noch den Hinweis, dass es inzwischen auch ein paar Initiativen gibt, bei denen man dann ganz gut tatsächlich auch mit denen in Austausch kommen kann. Ne? Die wir versuchen gemeinsam mit vielen Veteranenverbänden, mit dem Reservistenverband, mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen, mit den Combat Veterans und vielen, vielen kleineren Verbänden, auch mit, sage ich mal, mit soldatischen Verbänden generell, mit der Kriegsgräberfürsorge und so weiter, ein bisschen voranzubringen. Zum Beispiel ist jetzt gerade, du hast ja gesagt, in den 3. August heute, in der letzten Woche der sogenannte Marsch zum Gedenken erfolgt. Da sind so jetzt, wenn ich richtig die Zahlen jetzt richtig kenne, da gab es ein bisschen Wirbel, 135 Soldatinnen und Soldaten marschiert, 115 Kilometer oder 116 Kilometer für 116 gefallene oder verstorbene Soldaten in den Auslandseinsätzen oder in unseren Missionen. Und die sind hier übrigens über die Siegessäule, über die Wiese vor dem Bundestag marschiert und auch vorbei am Mahnmal für die ermordeten Juden Europas und sind dann am Ende zum Ehrenmal der Bundeswehr. Mhm. in der Öffentlichkeit, auf den Straßen, gesperrt sozusagen von der Polizei, aber wirklich im Austausch unter Beifall, unter Hupen, unter Winken, unter neugierigem Nachfragen, mitten in der Öffentlichkeit. Eine wahnsinnig tolle Veranstaltung. Wen es interessiert, Hashtag Marsch zum Gedenken, kann bei Social Media gleich nachgucken. Oder der sogenannte K-Marsch, 12K3 in diesem Jahr, 12 Kilometer für drei Gefallene des Karfreitagsgefechtes. Karfreitagsgefecht ist in der Bundeswehr eines der bekanntesten Gefechte aus dem Jahre 2010. Drei Gefallene, mehrere Schwerverwundete. Und jedes Jahr laufen in ganz Deutschland Menschen 12 Kilometer im Jahr 2022, 13 Kilometer im Jahr 2023 zu Ehren und in Andenken an diese gefallenen Soldaten. Da haben in diesem Jahr einfach mal 5.000 Menschen mitgemacht in Deutschland. Und im kommenden Jahr, ich habe mit den Veranstaltern so ein bisschen hin und her geschrieben, hoffen die auf 10.000. Ne? Und wir machen es bei Social Media größer. Über solche Veranstaltungen hoffe ich, dass wir diese Themen einfach in eine breitere Bevölkerung tragen können. Und jetzt, und das ist dann tatsächlich mein vorletzter Punkt, wir haben kommende Woche am 13. den afghanischen Ortskräftekongress. Ein Jahr nach der Rückkehr dieser Ortskräfte oder dieses Ende des Afghanistan-Einsatzes und der Evakuierung einiger Ortskräfte wird das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte von Markus Grotian, schöne Grüße, geleitet, gegründet. Ein Kamerad, mit dem ich in Kunduz war 2011, initiiert mit afghanischen Ortskräften um politischer Prominenz darüber sprechen, wie wir zukünftig auch mit diesen Ortskräften umgehen, wie wir umgegangen sind, wie mit denen also, die uns insbesondere in Afghanistan unterstützt haben, aus dem Land selbst, dann umgehen, ne? Die haben wir in Teilen zurückgelassen, haben sie dann aber versucht zu evakuieren, deren Familien wurden bedroht und so weiter, schwieriges Thema. Und da sind wir mit Pro Asyl und auch dem Deutschen Bundeswehrverband als Sponsoren dabei und versuchen dieses Thema mal groß zu machen. Und jetzt der wirklich letzte Punkt, dafür möchte ich auch wirklich nochmal werben, auch wenn ich persönlich gar nicht so involviert bin. Im kommenden Jahr finden in Deutschland erstmalig die sogenannten Invictus Games statt. Invictus Games 2023 Düsseldorf. Hast du schon mal von gehört?
Ja.
Irgendwas gesehen? Ja. Okay, na, das freut mich schon mal, dass zumindest die Awareness auch außerhalb der Bubble Bundeswehr schon so ein bisschen da ist. Ne? Weil wir haben in Düsseldorf ein Projektteam, die wahnsinnig tolle Arbeit machen. Und die versuchen, dieses Thema wirklich in die Breite zu bekommen. Dafür haben sie jetzt noch ziemlich genau ein Jahr Zeit.
Ja.
Wir als Bundeswehrverband, wir unterstützen das, so gut es geht. Auch ich mit meinem privaten Social-Media-Kanal und mit einigen anderen Kanälen versuchen das, so gut es geht, zu supporten. Und dieses Thema bis zum September nächstes Jahres, da sind diese Games nämlich in Düsseldorf, wirklich in die Breite zu kriegen. Mhm. Das ist eine Veranstaltung, du sagtest es ja gerade, die von Prinz Harry gehostet wird, der da mit seiner Meghan auch auftaucht in dieser Veranstaltung. Ich war dieses Jahr im April in Den Haag. Da haben auch diese Invictus Games stattgefunden und das ist wirklich eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, bei der Veteranen, Einsatzrückkehrer, die verwundet sind, gegeneinander antreten im sportlichen Wettkampf. Und das ist unglaublich toll zu sehen, nicht weil die da absolute Topleistung bringen, also menschliche Topleistung schon. Mhm. Ja, da ist ein Soldat gewesen, ich glaube, er war Amerikaner, der hat einen Arm verloren und der hat einfach im Bogenschießen mit seinem Mund sozusagen den Bogen gespannt und dann mit einer Hand den Pfeil da ins Ziel gebracht. Wahnsinnig beeindruckend, was Menschen da leisten. Mhm. Und das Besondere an dieser Veranstaltung ist die Atmosphäre und die Stimmung. Ja, das Publikum ist da wirklich wahnsinnig aufbrausend involviert, feiert die da und es hat über die sportliche Leistung, das sportliche Kämpfen und dann möglicherweise die Medaillenverleihung und so weiter hinaus einen wahnsinnig heilsamen Effekt für diese geschundenen Menschen, die dort sozusagen traumatisiert oder physisch verwundet gegeneinander antreten. Ja, also die Stimmung, ne, und die wirkt auch noch nach sozusagen, die ist wirklich einmalig. Und im kommenden Jahr ist es nämlich erstmalig in Deutschland, vielleicht sogar letztmalig. Also ich weiß nicht, ob wir hier in unserem Leben, es gibt ja sehr viele Länder, das nochmal in Deutschland erleben werden.
Ja.
Da werden Volunteers gesucht, da wird Publikum gesucht, da gibt es Kartenverkäufe irgendwann und so weiter. Da kann man sich also auch freiwillig melden und kann unterstützen und kann das alles miterleben. Auch einfach, ne, ich habe es schon mehrfach gesagt, einfach googeln oder auch bei Instagram das Hashtag oder bei Twitter das Hashtag Invictus Games eingeben und einfach mal schauen sozusagen, was da gepostet wird. Da kommt man relativ schnell auf diese Seiten und kann sich angucken, was da passiert. Das wäre mir noch so ein kleines Herzensanliegen. Aber jetzt bin ich, glaube ich, wirklich wirklich mit allen Themen, die mir am Herzen lagen, einmal im schnellen Galopp durch sozusagen.
Ja, das ist doch aber schön, wenn wir das geschafft haben. Und mir wurde auch gar nicht langweilig. Das ist noch
besser. Ja, das ist schön. Dann hoffen wir mal, du hier, du weißt ja, ne, Social Media muss man messen, dann weiß man sozusagen, wie gut es gelaufen ist. Du schickst mir dann irgendwann, wenn es mich nicht zu sehr deprimiert, auch die gepimpten Klickzahlen auf den Podcast. Ja, und die Hördauer. Und bei der Hördauer sehen wir ja, ab welcher Minute dann sozusagen Leute eingestampft haben. Okay,
ich weiß gar nicht, ob ich das derzeit noch sehen kann beim Provider. Ach, Mann, ging mal, ja. Aber ich kriege das irgendwie raus.
Ja, wenn nicht, denk mir irgendeine Geschichte aus oder so, die mich. Das Gute ist ja, dass es für immer und ewig online steht. Ja. Und wenn diese Themen größer werden, das hoffe ich halt, vielleicht auch diese Dinge im Nachgang dann angehört werden, kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie wir den Podcast dann nennen oder welche Schlagworte du dann in der Beschreibung setzt. Ne? Ja. Ob Leute dann, wenn sie es suchen, auch diese Themen finden.
Das ist jetzt vor allem die letzte Frage. Wie nennen wir unser Gespräch? Hast du eine Idee? Also dein Name sollte drin vorkommen.
Aber mein Name sollte drin vorkommen?
Ja, okay. Also kann aber auch irgendwie bla 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 mit Marcel Bonnard.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch das Einzige, wo ich jetzt drauf gekommen wäre. Jetzt können wir nochmal sagen, was wir haben Social Media abgedeckt, wir haben Veteranen abgedeckt, wir haben Auslandseinsätze abgedeckt, das waren, glaube ich, so die Kernthemen.
Ja.
Veteranen, Social Media, gibt es da irgendwie ein verbindendes Element außer Bundeswehr? Wen interviewst du sonst so? Ich habe mal kurz geguckt, Politiker, Schauspieler, alles.
Ja, also bunt gemischt. Schauspieler bisher noch nicht so viele, plane ich aber. Mhm. Auch Startup-Gründer plane ich. Also
okay, da muss es schon allgemeiner gehalten werden. Wir haben ja zum Ende schneller Galopp gesagt. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, weil über eine Stunde wird es wohl sein.
Ja, safe.
Aber es war, was die Themenpalette angeht, war es die ganze Breite. Ne?
Ja.
Also ich habe jetzt, wenn ich jetzt eine Gesprächsvorbereitung gehabt hätte und einer gesagt hätte, hier, das Thema besprechen, das war es jetzt nicht. Das war immer dann der ganz große Also ein Galopp war es auf jeden Fall. Galopp durch die Bundeswehr mit Marcel Bonnard, keine Ahnung.
Können wir machen.
Ja, irgendwie so. Wir können das, also sagen wir jetzt hier erstmal Galopp durch die Bundeswehr mit Marcel Bonnard.
Genau, als Arbeitstitel.
Als Arbeitstitel. Und diejenigen, die das jetzt hören, lesen dann ja, ob wir es dabei belassen haben oder ob wir uns in den 10 Minuten Nachgespräch vielleicht doch noch auf was anderes geeinigt haben. Wichtig wäre mir tatsächlich, dass Veteranen, Einsatzveteranen oder irgendwas in diese Richtung in deiner Beschreibung mit erfolgt, weil ich eben hoffe, dass dieses Thema in Zukunft größer wird.
Ne? Ja.
Alles andere, ja, haben wir abgedeckt.
Mhm. Naja, ich meine, du publizierst regelmäßig, wenn du möchtest, kannst du auch gerne die Folgen schreiben.
Nee, um Gottes Willen. Nee, um Gottes Willen. Ja, ach so, meinst du das? Nee. Pass auf, mach's mal und ich lese es mir dann durch und sage, naja, komm, hier könntest du nochmal einen Akzent setzen, aber.
Ja, das ist okay.
Ja, das machen wir so. Okay.
Mhm. Prima.
Gut.
Na dann können wir es doch jetzt tatsächlich einmal beenden hier.
Ja, das sollten wir machen.
Ja.
Dann das machen wir, unsere Mägen knurren ja auch, haben wir gesagt.
Richtig, genau. Dann gehen wir jetzt mal was essen. Ich bedanke mich aber ganz herzlich, dass es jetzt endlich geklappt hat und du dir jetzt so lange Zeit genommen hast und ganz ausführlich erzählt hast.
Ja, sehr gern. Nee, hat mich gefreut, war mir jetzt auch ein Anliegen, weil ich dich oder wir dich ja schon länger sozusagen haben warten lassen und du immer ganz tapfer auch nachgefragt hast, wann es denn jetzt mal was wird.
Ja.
Und die keine Zeitausrede, die gibt es ja sowieso immer, aber irgendwann muss man die Zeit mal nehmen. Es ist jetzt ein... Es ist heute Mittwochabend, es wird draußen jetzt auch schon langsam dunkel. Das schöne Wetter und die Sonne haben wir jetzt nicht mitbekommen, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Dafür haben wir über wichtige Themen gesprochen. Auch ein paar soziale Themen, die mit der Bundeswehr verbunden sind, auf die man vielleicht nicht unmittelbar kommt, wenn man an Panzer, Waffen und Ähnliches denkt. Mhm. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen, deswegen freut es mich, dass wir es gemacht haben. Also gerne wieder irgendwann.
Ja.
Ne, ich nehme an, du hast ja gerade gesagt, was du sozusagen alles noch vorhast an Menschen, die du hier sprechen willst. Aber wer weiß, wo wir beide in 5 Jahren stehen, vielleicht bietet es sich tatsächlich an anderer Stelle nochmal an. Ne? Immer sehr gern.
Man sieht sich immer zweimal und ich glaube, wir laufen Minimum. Uns sowieso immer bei Veranstaltungen über den Weg.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ich mich drauf.
Ne, jetzt geht es ja wieder ohne Covid.
Richtig.
Ich hoffe, es wird noch eine Weile so bleiben. Okay,
drücken wir die Daumen. Bleiben wir optimistisch.
Ja.
Dann bedanke ich mich auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten und sage wie immer, over and out.